Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian.
Wir sind bei Folge 99.
Eins.
Ja, die letzte Zahl des Countdowns, die positiv ist.
Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich von 10 runterzählen so aufregend finde.
Ja. Ja, aber wir müssen, Ruth, wir müssen diese Folge beginnen mit einem ja ernsten, unangenehmen Thema. Wir müssen reden.
Ja, das tun wir sowieso, müssen wir sowieso, da führt kein Weg dran vorbei.
Ja. Wir werden jetzt, ich sage das dir und ich sage das der Hörerschaft, wir werden da jetzt heute drüber reden und dann werden wir nie wieder darüber reden.
Okay, das schaffst du nie.
Erinnerst du dich an den 23. Juni 2020?
Allerdings.
Das war ein Dienstag.
Das war der Vorläufer meiner Star-Astronominnen-Karriere. Das war der Startschuss fürs Preface meiner Star-Astronominnen-Karriere, ja.
Ja, was ist da passiert am 23. Juni?
Da war Folge 0.
Richtig, und das ist das Problem. Ich meine, eigentlich haben wir sie am 28. Mai aufgenommen, des Jahres 2020, aber veröffentlicht worden ist sie am 23. Juni 2020 und du hast es richtig gesagt. Das war Folge Nummer 0. Wir haben, oder ich in dem Fall war es ja, habe entschieden, diesen Podcast mit Folge 0 zu starten. Ja, das war eine Folge, wo wir halt mal nur ausprobiert haben, ob das klappt mit dem, was wir vorhaben, und das war offiziell die Folge 0. Also steht auch so in der Liste drin, DO 000. Nullnummer mit Asteroiden hieß die Folge damals. Das war Folge 0, was bedeutet, dass wir jetzt gerade unsere 100. Folge aufnehmen, die aber Folge Nummer 99 ist.
Ja, aber eigentlich, also so wie es gehört, ne? Also zahlenmäßig.
Weil ja.
Alle Doppelstellen machen insgesamt 100, also ist quasi von 0 bis 99. Das ist so wie das mit dem neuen Jahrtausend.
Ja, das war auch so ein Quatsch, hätten wir auch anders anfangen können damals, aber wir kommen da halt nicht mehr raus. Also wir haben jetzt hier, wir haben die 100. Folge, aber die 100. Folge hat unsere Nummer 99. Das heißt, das große Fest, die große Live-Show, die demnächst stattfinden wird zur Folge 100, ist dann eigentlich die Folge 101.
Ich finde, das passt wunderbar. Weißt du warum? Mach. Weil in der Astronomie sowieso alles, was irgendwie mit Einheiten und Zählen und Dings zu tun hat, irgendwie fucked up ist.
Ja. Richtig, ja, stimmt.
Es ist ja eine total astronomische Zählweise in Wirklichkeit. Ist es 100? Nein, es ist doch 101, aber in Wirklichkeit 99. Niemand kennt sich aus und dann sagt man einfach, reden wir nie wieder drüber,
ja,
oder?
Genau. Abgesehen davon ist es ja auch die Live-Show zur Folge 100 und nicht die Live-Folge 100. Ja, das werde ich am Ende auch noch erklären.
Ja, dagegen hast du dich gewehrt. Ich habe gesagt, sparen wir uns die Arbeit, nehmen wir einfach die Bühnenshow auf und tun's streamen.
Und
aber
ich
du hast gesagt, das ist fad.
Ich habe nicht gesagt, das ist fad, oder habe ich vielleicht auch gesagt, aber ich habe auch gesagt, es ist dann mehr Arbeit, weil wir müssen dann eine Bühnenshow konzipieren, die auch als Audio funktioniert.
Die überhaupt, wir müssen eine Bühnenshow konzipieren, gell?
Das haben wir jetzt nicht schon gemacht.
Mehr oder weniger, ja.
Gut, aber das wollte ich nur mal voranschicken, dass wir unsere 100. Folge aufnehmen, die Nummer 99 trägt, und nächstes Mal kommt die Folge 100, die Nummer 101 trägt.
Die 101. Folge ist, ja. So. Aber ich finde es wirklich gut. Ja, was mir dazu auch noch einfällt, ist, Florian, hast du deine Exzentrizität heute schon entsprechend ausgelebt?
Ja, darauf sollte ich natürlich auch noch ansprechen, weil wir nehmen heute am 29. Februar 2024 auf, und das ist ein Schalttag, wie man in Deutschland sowie in Österreich vermutlich in den letzten Tagen in allen Medien erfahren konnten. Da wurden wieder alle Leute aus den Sternwarten in die Fernsehstudios getrieben, um dort darüber zu referieren, warum wir denn einen Schalttag brauchen. Ich habe es, glaube ich, auf FM4 erzählt. Also das ist jetzt mitgeteilt worden, und wir haben letztes Mal, ich habe sogar aufgeschrieben, das war unsere Folge 39, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, 36, irgendeine Folge, wo wir über Pluto gesprochen haben, und ich weiß nicht mehr warum. Folge 39 war es.
Oh Gott, ich habe so gehofft, dass du es noch weißt, weil ich habe auch keine Ahnung mehr.
Folge 39 war es. Ich glaube, vermutlich haben wir darüber gesprochen, eben warum Pluto kein Planet ist und dass es da immer noch vor allem amerikanische AstronomInnen gibt, die gerne wollen, dass Pluto trotzdem ein Planet ist, und die haben da so eine komische Arbeit veröffentlicht mit sehr, sehr komischen Argumenten, teilweise aus der Astrologie, die belegen sollten, dass Pluto weiterhin Planet genannt werden müsste. Und wir haben gesagt, ja, jetzt lasst sich Quatsch.
Alles empirisch.
Ja. Vielleicht haben wir gesagt, lass den Quatsch, ja, wir könnten aber dem coolen Himmelskörper Pluto einen Feiertag spendieren.
Oder war es nicht so, dass man sagt, dass man quasi ausnahmsweise am Schalltag alle 4 Jahre dann einmal sagt, okay, diesen Planet und dann wieder nicht?
Ich weiß es nicht, diese Frage muss die Podcast-Geschichtsforschung beantworten.
Wir wissen auch nur mehr, dass wir das so verlautbart haben, weil wir vom netten Norbert in unserer Telegram-Gruppe darauf aufmerksam gemacht worden sind. Also ich hätte das total vergessen. Hättest du dich noch erinnern können?
Ich habe schon noch gewusst, dass wir den Schalltag mal als Pluto-Tag bekannt gegeben haben. Ich habe allerdings vergessen, was wir an diesem Tag tun hätten sollen zum Feiern. Das habe ich auch erst über das Norberts Telegram-Nachricht mitbekommen.
So wie Pluto ganz vortrefflich dabei scheitern, uns den Weg frei zu räumen, zum Beispiel, in allerhand Dinge hineinkrachen und,
Nee, wir sollten exzentrisch sein, haben wir gesagt.
Das auch.
Weil Plutos Bahn zu exzentrisch ist für einen Planeten. Drum sollte man den 29. Februar ausleben, indem man exzentrisch ist.
Und ein bisschen eine Neigung sollte man, glaube ich, auch haben.
Ja.
Wozu könnt ihr euch aussuchen, aber habt bitte eine Neigung, zumindest heute.
Ja, wenn die Leute das hören, ist ja schon wieder vorbei, der Podcast. Wir müssen ja auf wir müssen ja auf Vorrat aufnehmen, weil ich nächste Woche eine große Deutschlandtour habe und dann fahren wir beide nach Herten eine Woche, also da müssen wir ein bisschen vorarbeiten.
Ja, es tut uns leid, wir sind nie in der Jetzt-Zeit, weil jetzt ist eine Illusion, meine Lieben. Ja, Gleichzeitigkeit existiert nicht im Universum und drum auch nicht in unserem Universum.
Abgesehen davon, dass wir keine Zeit hatten, das Zeiten aufzunehmen. Aber so sind wir zumindest in den Genuss gekommen, eine Folge am 29. Februar aufzunehmen. Noch schöner wäre es, wenn wir sie am 29. Februar veröffentlicht hätten können, aber dafür müssen wir warten, bis einmal ein 29. Februar ein Dienstag ist. Vor allem ein zweiter Dienstag ist, an dem eine Folge erscheint. Vermutlich kann man das ausrechnen, aber ich muss jetzt nicht. Ja, stimmt, wieder eine Hausaufgabe. Ja, die letzte Hausaufgabe wurde ja auch brav gelöst in der Telegram-Gruppe.
Welche war das?
Ja, da wie groß irgendwie das Auflösungsvermögen vom ILP in Euromünzen auf dem Mond umgerechnet ist oder irgendwie sowas.
Ja. Alter, Leute, 8 Meter auf der Mondoberfläche und das soll nicht beeindruckend sein, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß schon, ich bin irgendwie ja generell die Enthusiasmusbeauftragte und bin sehr leicht irgendwie zu begeistern, aber 8 Meter auf der Mondoberfläche. Ich meine, ich finde das schon echt krass.
Das ist auch extrem krass. Ich meine, der Mond ist 400.000 Kilometer weit weg. Ich meine, da kann man froh sein, überhaupt irgendwas sieht.
Ja, voll.
Mit dem freien Auge siehst du nichts, was kleiner als 130 Kilometer ist.
Ja, also das ist schon 8 Meter. Das ist schon, ja.
Ja, apropos Mondoberfläche. Du hast gesagt, du hast Neuigkeiten von der weiteren umgestürzten andauernden Sondennummer vom Mond.
Die nächste ist auf der Nase gelandet. Nein, diesmal nicht so schlimm. Ja, es war sehr lustig. Ich habe mir, wann war das? Gestern? Ja, gestern. Gestern habe ich mir noch die zweite Pressekonferenz extra angeschaut, weil ich unbedingt wissen wollte, was der aktuelle Stand ist. Und, meine Lieben, es ist auch für euch, wenn ihr das jetzt hier beinahe 2 Wochen nach unserer Aufnahme es hören werdet, noch aktuell, weil der Lander ist nämlich jetzt still.
Odysseus, Imaginary Machines, das Ding, die private
imaginary
Mission.
Imaginary Machines, ja, fast imaginary. Ja. Intuitive.
Ja, wurscht, Imaginary, Intuitive, soll es einen gescheiten Namen geben. Jedenfalls die private Mondmission, die vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Und die erste private Mondmission war, die es geschafft hat, zumindest heil, mehr oder weniger heil zur Mondoberfläche zu kommen.
Ja, also es war schon, muss man ihnen schon geben, war schon gut, ja. Also es ist jetzt nicht alles glatt gelaufen. Es sind ein paar, ich weiß nicht, lustig, naja, schon irgendwie. Also ich weiß nicht, ob da jetzt auch vielleicht eine gewisse Schadenfreude dabei ist, wahrscheinlich. Aber es sind ein paar sehr lustige Sachen passiert. Aber ich muss wirklich zugeben, sie haben es richtig gut gemanagt und sie haben es erstaunlich gut quasi dann hingekriegt, trotz der Dinge, die passiert sind. Weißt du, was passiert ist? Hast du dich da irgendwie ein bisschen informiert?
Ich habe nur mitbekommen, dass er umgefallen ist. Nachdem die japanische Sonde schon umgefallen ist, ist jetzt der auch noch umgefallen. Also anscheinend läuft am Mond irgendwer rum und schubst Sonden um.
Es ist halt einfach wirklich nicht so leicht, auf dem Mond zu landen. Ja. Und wir haben, glaube ich, letztes Mal ja auch schon gesagt, warum macht man das nicht so wie beim Mars, dass man einfach irgendwie das Ding in Luftballons einpackt und runterhaut oder wie auch immer. Naja, der Mond hat halt keine Atmosphäre. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, das Ding zu bremsen, außer mit Raketen. Ja, wenn du soft landen willst auf dem Mond, also nicht in den Mond mit hoher Geschwindigkeit hineinkrachen willst, dann musst du Raketen an Bord haben, die dich bremsen, die nach unten feuern. Ja, und das macht das Ganze halt ein bisschen schwierig und vor allem aufrecht zu landen. Ja, und was passiert ist, also sie waren ein bisschen zu schnell unterwegs. Odysseus ist quasi beim zu schnellen Landeanflug mehr oder weniger über sein eigenes Beinchen gestolpert und hat sich dabei mindestens ein Bein gebrochen, vielleicht sogar zwei. Die Sache war die Landung hätte eigentlich perfekt funktioniert, wenn nicht jemand vergessen hätte, beim Laser, der die Höhenmessungen durchführen hätte sollen, den Safety Switch zu entfernen. Ja, es war kein eye-safe Laser, ne? Klar, ziemlich starker Laser. Das heißt, das Ding hat einen Safety Switch. Und sie haben einfach bei der Verkabelung von dem Ding in der Landefähre, bei der Verkabelung von dem echten Ding, ja, das sie zuerst natürlich getestet haben und natürlich den Safety Switch da quasi entfernt haben, ja, bei der Verkabelung haben sie vergessen, dieses kleine extra Kabel, so ein Pin quasi, ja, der da quasi reindrückt und diesen Safety Switch auslöst, ja, oder eben nicht auslöst, also verhindert, ne, das Ding, dass man es einschalten kann, das haben sie vergeigt. Sie haben einfach ein Kabel vergessen. Dementsprechend konnte der Laser nicht hochgefahren werden. Und das haben sie zufällig auch erst zum Schluss, knapp 2 Stunden vor der Landung, vor der geplanten Landung, haben sie das bemerkt, weil ihr Orbit um den Mond nicht ganz korrekt war oder anders war als vorhergesehen. Und dann haben sie das überprüft und sind dabei draufgekommen, upsi, unser Höhenmessgerät ist da nicht einzuschalten. Und dann haben sie mit einem Instrument der NASA, das an Bord war, also mit einer dieser Payloads von der NASA, das eigentlich nur quasi so mal getestet hätte werden sollen, wie das auf der Oberfläche und so funktioniert. Das haben sie verwendet. Sie haben quasi die Laser von dieser NASA Payload in ihr ursprüngliches Instrument, in die Software von ihrem ursprünglichen Höhenmessinstrument integriert, hineingepackt. Sie haben das voll den Software-Patch geschrieben, alles da, super fast, ja, richtig cool. Das Ding hing quasi auf die Reise geschickt und geschaut, was passiert. Und natürlich haben sie schon mal irgendwie sich gedacht, ui, vielleicht funktioniert das quasi nicht ganz perfekt, aber es ist zumindest, es sieht gut aus. Das Ding ist gelandet. Man hat geglaubt, dass das NASA-Instrument ihnen jetzt die Höhenmessung geliefert hat. Und dann sind sie nachher erst ein paar Tage später draufgekommen, dass die Software die NASA-Daten, die NASA-Messdaten nicht verwenden konnte. Da war nämlich irgendeine Software-Flag, also eine Data-Quality-Flag, die benötigt worden wäre, damit die Software die Daten verwenden kann, nicht dabei. Das heißt, das NASA-Instrument hat erfolgreich und super erfolgreich, ja, das war der perfekte Test für die NASA. Die haben quasi einen Gratis-Test von ihrem Instrument bekommen. Das ist jetzt quasi fertig, ready to use für die nächsten, was auch immer, Missionen. Ne? Das hat super funktioniert, hat die Messungen geliefert, die Messungen in die Software integriert. Die Software konnte die Messungen nicht verwenden wegen dieser fehlenden Flag. Naja. Bedeutet, sie sind gelandet, quasi blind, oder, naja, nicht ganz blind, sondern nur mit den Kameras. Sie sind in Wirklichkeit, ohne es zu wissen, das Ding ist autonom geflogen, ja, so zum Thema Imaginary Machines, ja, Intuitive Machines. Das Ding hat die Landung nur mit den Kameras bewerkstelligt, ohne Höhenmessgerät. Das heißt, es wusste auch nicht ganz genau, wie hoch es war, quasi wie viel Zeit, wie viel Platz zur Oberfläche noch war. Und es hat quasi durch die Art und Weise, wie das funktioniert mit den Kameras, das vergleicht quasi die Oberfläche, die es sieht, mit Bildern, die es hat und berechnet so, wo es ist und wie hoch es ungefähr ist. Also es ist quasi so, wie wenn man aus dem Fenster schaut, mehr oder weniger, ja, nur halt mit Kameras. Also eigentlich ziemlich cool. Und darum hat es halt auch nicht ganz gut funktioniert, weil natürlich nur mit den Kameras man nicht genau weiß, wo man ist. Und dann ist es ein bisschen zu schnell gelandet, weil es die Höhe ein klein wenig unterschätzt hat. Ja, also es hat geglaubt, es ist noch nicht da, oder überschätzt eigentlich. Ja. Es hat geglaubt, es hat noch 100 Meter und plötzlich war die Oberfläche da. Und dann ist es dementsprechend ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen und knack. Beinchen abgebrochen. Die Düsen haben dann noch einige Zeit lang gefeuert, weil es irgendwie glaubte, das hat noch 100 Meter. Ja.
Jetzt ist immer ein Loch drin, oder was?
Mehr oder weniger, ja. Und drum war es auch noch, wie es gelandet ist, quasi upright, ja. Also drum haben sie auch am Anfang ja gesagt, wir waren upright, ja. Wir waren gerade nach oben schauend. Stimmt, es ist gerade gelandet, weil die Raketen quasi noch gefeuert haben und dann, wie die Raketen sich abgeschaltet haben, klonk. Das Ding aufgrund des abgebrochenen Beinchens umgekippt.
Also die Leute, die die Sonde gebaut haben, haben Mist gebaut. Die, die es programmiert haben, haben es Mist gebaut und dann ist die Sonde umgefallen. Nein,
es also war das jetzt, das wäre jetzt eine europäische Meldung, ja. Ja? Die Meldung der NASA, oder in dem Fall ist es ja nicht einmal die NASA, obwohl die NASA war auch super begeistert, zu Recht.
Ja, eh, nein, das war nicht ernst gemeint.
Zu Recht, sie sind zu Recht begeistert. Aber trotzdem, na, in eine europäische Pressekonferenz würde wahrscheinlich anders ablaufen und da würde man es wahrscheinlich sagen, wir haben leider das und das verhaut und es ist das und das nicht funktioniert. Ja. Bei der Pressekonferenz war irgendwie, we're so proud, everything went perfectly. Und so, ja. Also es ist einfach ein bisschen eine andere Fehlerkultur, sagen wir dann mal. Aber ich meine, es stimmt, sie ist ja trotzdem gut gegangen und es haben auch fast alle Payloads quasi funktioniert im Sinne von mindestens irgendwelche Daten zurückgesendet, ja. Sie haben nicht alle das machen können, was sie quasi im Idealfall hätten machen wollen, aber das war halt auch wirklich nur der super Wahnsinns-Idealfall und die Minimum Requirements for Success waren soft landen, also nicht hinein crashen in den Mond und Daten übertragen. Also das haben sie erreicht, ja.
Die Eagle Cam hat nicht gefilmt.
Und die Eagle Cam, genau. Das, die Payload, die nicht funktioniert hat. Genau die Eagle Cam. Genau das, wo ich mir gedacht habe, das wäre die geilsten Bilder überhaupt. Nein, weil durch das auch wieder ein Softwareproblem, das Nicht-Funktionieren des Höhenmessgeräts, da war diese Eagle Cam irgendwie dran, auch noch attached softwaremäßig, weil die hätte nämlich in 30 Meter Höhe hätte sie abgefeuert werden sollen, ja. Aber da das Ding nicht wusste, wo sie ist, ist nicht abgefeuert.
Okay.
Und im Endeffekt haben sie es dann, sie haben es jetzt, irgendwann in den letzten paar Tagen, haben sie es zumindest noch geschafft, das Ding quasi anzusteuern und abzufeuern. Es ist halt nur ungefähr 4 Meter weit geflogen, weil die Rakete halt mehr oder weniger am Boden liegt. Also, ja. Es hat aber irgendwas mit der Verbindung nicht funktioniert. Sie haben gesagt, wahrscheinlich ist das Wi-Fi kaputt. Also sie konnten leider die Verbindung zwischen der abgeworfenen Eagle Cam und Odysseus nicht herstellen. Also vielleicht hat's Bilder gemacht, aber die muss man dann irgendwann, wenn wir dann am Mond eine Basis haben und so, dann fahren wir da vielleicht hin und holen sie ab und machen uns einen Spaß draus, die dann in 100 Jahren abzuholen, die Bilder. Nein, keine Ahnung. Aber es ist ja leider keine Live-Bilder, also live, ja, keine echten Bilder vom Landevorgang.
Naja, beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Und es gibt ein nächstes Mal eben, weil wir sind super proud und super success. Auf jeden Fall ist Intuitive Machines 2 und 3 auch schon geplant. Mal schauen. Ja? Also wenn Sie diesmal den Safety-Pin nicht vergessen einzukabeln, dann sollte es eigentlich ziemlich gut funktionieren alles. Ja? Es ist schon ziemlich erstaunlich, dass Sie es so gut hingekriegt haben im Endeffekt, dann, dass es doch halbwegs funktioniert hat.
Ja, immerhin. Kleine Schritte.
Exactly.
Dann erzähle ich jetzt noch eine kurze Geschichte, bevor es dann mit der großen Geschichte losgeht. Ich frage wieder nach Kalenderdaten. Ruth, weißt du, was am 26. September 2022 passiert ist?
Ui, Moment, 2022, das war vor anderthalb Jahren. Nein. Buch, ist ein Buch erschienen?
Wahrscheinlich, Nein. Weil es erscheinen dauernd Bücher, aber jetzt keins, von dem ich wüsste.
Das Science war es, das Buch.
Nein, das weiß ich nicht, wann es erschienen ist. Aber es geht natürlich um Asteroiden. Ja?
Da, ach so.
Da ist die Raumsonde DART mit dem Asteroid Dimorphos kollidiert. Nicht, weil sich irgendwer vermessen hat oder einen Schalter nicht umgelegt hat, sondern weil das Ziel war. DART, die Double Asteroid Redirection Test Mission, war eine Mission der NASA, wo sie eine Sonde auf einen Asteroid geschossen haben, um herauszufinden, ob sie dadurch die Bahn des Asteroiden verwenden können. Und Double Asteroid deswegen, weil es sich um den Doppelasteroid Didymos mit seinem Asteroidenmond Dimorphos handelt und auf Dimorphos, den kleinen Mond, 150 Meter ist er groß, hat man eben diese Raumsonde da draufknallen lassen. Das hat wunderbar funktioniert. Die haben die wirklich quasi frontal mitten dahin getroffen, wo sie es hintreffen wollten. Und dadurch haben sie dann tatsächlich die Bewegung des Mondes verändert. Die Umlaufbahn des Mondes ist um 33 Minuten kürzer geworden. Ja, also voller Erfolg soweit, die Mission. Ich habe auch in einer früheren Folge, weiß gerade nicht mehr welche, ausführlich darüber gesprochen, was da alles abgelaufen ist bei dieser Kollision. Was nicht so ganz funktioniert hat, war quasi die Eagle Cam von DART. Ja, weil eigentlich hätte da noch eine zweite Raumsonde sein sollen, die sich das alles anschaut. Weil so hat DART quasi schauen können bis zu dem Moment, wo es eingeschlagen ist. Dann war es kaputt. Ja, also dann konnte die nichts mehr machen. Und deswegen hätte es eigentlich ursprünglich mal die Idee gegeben, dass die Europäische Weltraumagentur auch noch einen Teil der Mission übernimmt und das von weiter weg beobachtet, dass man genau schauen kann, was passiert und auch schauen kann, was dann genau danach passiert, nach diesem Einschlag. Also nicht jetzt nur, was die Umlaufbahn angeht, sondern auch wirklich, was ist auf dem Asteroid selbst passiert nach dem Einschlag. Hat nicht funktioniert, weil die Europäische Weltraumagentur dann gesagt hat, das können wir uns nicht leisten, beziehungsweise die diversen Länder, die die ESA finanzieren, haben gesagt, das zahlen wir nicht, vereinfacht gesagt. Und es war dann später doch ein bisschen Geld da. Deswegen gibt es jetzt diese Mission. Hera heißt die, wird in diesem Jahr starten, im Oktober, wenn ich mich richtig erinnere.
Ah, die startet jetzt erst, oder was?
Genau, die startet im Oktober und wird 2026 da sein. 4 Jahre später kann man nicht mehr ganz so live zuschauen, wie es damals möglich gewesen wäre, aber man wird was sehen können und es wird was zu sehen geben, denn man hat jetzt vor kurzem durch andere Beobachtungen von der Erde aus in dem Fall und auch aus den Daten, die man noch so gehabt hat von der Mission und so weiter, neue Erkenntnisse. Es ist ein neuer Artikel erschienen in Nature und zwar von vielen Leuten, unter anderem Sabina Radukan von der Uni Bern, vermutlich spricht man das Radukan anders aus, das tut mir jetzt leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, aber die war die Erstautorin und dann waren ganz viele. Und der letzte Autor auf diesem Paper war ein gewisser B.H. May.
Ah, Brian, B.H. Okay, was wofür steht das H?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vermutlich weiß man das. Also Brian May auf jeden Fall, der Astronom, der zwischendurch eine Karriere als Musiker gemacht hat. Der Sir Brian Harold May, wie er heißt. Harold. Ja. Gitarrist von der Band Queen war, der hat mal angefangen, Astronomie zu studieren, dann ist er eben ein bisschen abgelenkt worden durch eine Weltkarriere als Rockmusiker und hat dann, nachdem sich Queen aufgelöst hat, wieder angefangen, weiter zu studieren, hat seine Doktorarbeit vollendet und er ist jetzt nicht Astronom, also er wird jetzt nicht irgendwie an der Uni rumhocken und anderen forschen, aber er beteiligt sich halt immer noch an astronomischer Forschung, hat es in dem Fall auch getan und wir werden uns da gleich anschauen, was sein Teil ist, nicht der wissenschaftlich interessante, sage ich gleich. Also da hat er das nicht gemacht.
Sorry, Brian Harold.
Ja, nein, sie haben jetzt wirklich sich angeschaut, wie schaut Dimorphos jetzt aus, beziehungsweise was ist das für ein Asteroid? Wir wissen ja, Asteroiden sind generell mal Brocken aus Gestein, Metall und ja Eis, gefrorenem Zeug. Aber es gibt Unterschiede, wie die zusammengesetzt sind, also wie die Struktur ist. Ja, also das stellt man sich immer so vor, wenn ich sage Felsbrocken, na, dann denkt man an einen großen Stein, ja, der halt auch massiv ist. Das ist aber bei den meisten Asteroiden nicht so, sondern das sind eher so lose Geröllhaufen. Genau so scheint es auch bei Dimorphos zu sein. Wir haben schon davor ein paar Asteroiden aus der Nähe angeschaut, den Asteroid Bennu zum Beispiel oder Ryugu. Das waren zwei Asteroiden, wo Raumsonden hingeflogen sind und Material mitgenommen haben und zur Erde zurückgebracht haben. Also Bennu hatten wir gerade erst mit Osiris Rex und Ryugu, das war der, wo Hayabusa 2 war und Material geholt hat. Die haben das beide erfolgreich zur Erde gebracht und dabei natürlich dann auch zwischendurch genau schauen können, wie der Asteroid ausschaut. Und da wissen wir halt, dass das eher keine massiven Brocken sind, sondern eher ja, so ein fliegender Geröllhaufen, wenn man so will. Und genau das scheint auch Dimorphos zu sein, dieser Mond vom Asteroid Didymos, der also lose zusammengefügt ist. Es liegen auch keine wirklich großen Felsbrocken rum auf der Oberfläche, was auch wieder so ein Zeichen ist, dass es halt irgendwie so eine lose Mischung aus Staub, Geröll ist und die schweren, größeren Brocken, die sind dann vielleicht weiter innen, aber außen ist es eher so eine lose Staubschicht, was auch durchaus plausibel ist, wenn man sich überlegt, wie solche Asteroidenmonde entstehen können. Das passiert zum Beispiel, wenn so ein Asteroid wie Didymos schnell rotiert, dann kann da einfach Zeug wegfliegen. Allein durch die Fliehkraft jetzt vereinfacht gesagt. Ja, und dann ballt sich dieses Zeug dann in einer gewissen Entfernung wieder zusammen und bildet dann so einen Geröllhaufen, der den Mond darstellt. Und das dürfte bei Dimorphos der Fall sein, weil die Daten zeigen, dass da jetzt nicht das passiert ist, was man sich erwartet, wenn ich irgendwie eine schwere, schnelle Raumsonde in ein massives Drum reinknalle. Ja, das dürfte dann nicht passiert sein, sondern es dürfte eher so gewesen sein, dass eine globale Deformation stattgefunden hat. Ja, das heißt, die ist da reingekracht, die Sonde, das hat den ganzen Geröllhaufen so ja aufgeschüttelt, durchgeschüttelt, durchgerüttelt und dann hat er sich danach halt wieder anders zusammengerüttelt. Also sie sagen, es ist nicht damit zu rechnen, dass man dort einen Krater findet oder es wäre nicht überraschend, wenn man dort keinen Einschlagskrater findet.
Echt, so hat sich das rearrangiert, das ganze Material. Das ist quasi gewobbelt und kein Krater zurückgeblieben.
Wissen wir halt erst, wenn Heran kommt, weil wir haben halt leider niemand gehabt, der live zuschauen konnte aus der Nähe, weil halt Europa zwischenzeitlich abgesprungen ist von der Mission. Aber wenn Hera jetzt kommt, dann kann sie zumindest die Frage beantworten, weil wenn da ein Krater entstanden ist, dann ist er auch 2026 noch da. Und wenn kein Krater ist, dann wissen wir, dass das so passiert ist damals. Ja, müssen wir hoffen, dass Hera im Herbst pünktlich startet und zwischendurch alles gut geht.
Es ist spannend, ja. Vor allem die Vorstellung, oder? Man hat dann irgendwie so, Felsbrocken, ja. Hartes, festes Ding. Aber dass das im Endeffekt so richtig lose, zusammenhängende Geröllhaufen sind, das ist schon lustig.
Ist auch wichtig, weil mein DART ist ja eine Mission, die nicht nur dazu da ist, um herauszufinden, wie die Asteroiden funktionieren und wie Asteroiden aufgebaut sind, sondern ist ja explizit auch eine Mission, die Asteroidenabwehr testen soll, weil das wäre das, was wir tun würden oder könnten, wenn so ein Asteroid auf die Erde zufliegt, dann würden wir halt schauen, dass wir möglichst früh etwas gegen den Asteroid schmeißen, um eben seine Umlaufbahn, um die Sonne zu verändern, damit er eben nicht die Erde trifft. Und das hat man da getestet, das hat funktioniert, aber jetzt stell dir vor, du hast da wirklich so einen noch loseren Geröllhaufen und dann kommt da deine große Abwehrmission und dann flutscht die da einfach so durch und wird quasi verschluckt von dem Ding und dann schaust blöd.
Ich finde auch, also der Asteroidenabwehr, aber ich finde auch den Namen Redirection schon irgendwie besser. Also Ablenkung statt Abwehr. Abwehr hat immer sowas, Bruce Willis und so.
Es kommt aufs Gleiche raus am Ende, ja. Also.
Ja, stimmt. Ja.
Wir müssen warten, bis Hera dort ankommt, dann werden wir
sehen. Wann wird das sein?
Was? Ja, 2026.
Hast du gesagt,
Also wir werden, wenn Hera startet, werden wir sicherlich nochmal genauer drüber reden. Wenn Hera ankommt, werden wir auch nochmal genauer drüber reden. Also das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über den Asteroid Dimorphos gesprochen haben.
Ich freue mich schon.
Ja, ich auch. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Ich habe mir auch überlegt, wie ich den Pluto-Tag entsprechend würdigen kann, an dem wir hier aufnehmen, und habe jetzt keine wirklich neue Geschichte über Pluto selbst rausgesucht, sondern ein bisschen was über die Raumsonde, die Pluto besucht hat. Auch wieder ein Rückgriff auf die Vergangenheit. Die Raumsonde New Horizons war Thema in einer ganz frühen Folge des Podcasts, nämlich in der Folge mit der Nummer 2 unserer dritten Folge.
Ich habe gewusst, dass du es nicht schaffst.
Ja, hast eh recht. Ja, also in Folge 2, die hieß Der interstellare Blick. Und warum das ein interstellarer Blick ist, werde ich dann nochmal kurz erwähnen. Aber da haben wir schon über New Horizons gesprochen. Aber ich habe gedacht, das ist so lange her, dass ich nochmal kurz zusammenfassen kann, was so die Vergangenheit von New Horizons ist, bevor wir auf die Gegenwart und die Zukunft der Raumsonde kommen. Weil Raumsonden haben ja wirklich eine lange Vorlaufzeit, immer. Also kann jetzt sich, in den seltensten Fällen sagt man, wir machen eine Raumsonde, nächste Woche ist sie fertig. Also das passiert nicht. Teilweise dauert es dann wirklich oft Jahre, sehr oft dauert es Jahrzehnte. Genauso war es auch bei New Horizons, da hat man schon in den 90ern angefangen zu planen, dass man eine Mission gern hätte, die auch mal den Pluto aus der Nähe anschaut, weil das war ja bis dahin der einzige Himmelskörper, den man nicht aus der Nähe besucht hat. Ich kann mich noch erinnern, damals in den 90ern, da habe ich ja schon an der Sternwarte gearbeitet und habe mich gefreut über die Pläne zur Raumsonde Pluto Express, wie die damals hieß. Dann war es irgendwann mal der Pluto Kuiper Express nach dem Kuipergürtel da draußen. Aus den Plänen ist aber nichts geworden. Man hat es dann 2000 nochmal neu geplant bei der NASA, neues Geld aufgestellt, und 2001 ist dann eben die Mission New Horizons offiziell genehmigt worden. Dann hat es nochmal 5 Jahre gedauert, bis die Sonde gebaut worden ist, nämlich am 19. Januar 2006 war sie fertig in der Rakete und ist ins Weltall geflogen. Und zwar mit der bis dahin höchsten je erreichten Geschwindigkeit einer Raumsonde nach dem Start. 16,21 Kilometer pro Sekunde. Also die ist da wirklich mit einer ordentlich großen Geschwindigkeit von der Rakete rausgeschmissen worden und hat sich dann mit 16 Kilometer pro Sekunde auf den Weg ins äußere Sonnensystem gemacht. was auch dazu geführt hat, dass sie ein Jahr später schon beim Jupiter war. 2007 war New Horizons schon beim Jupiter.
Ist, wirklich?
Ja, also ich weiß nicht genau wann, 2007, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ja, ja. 1 bis 2 Jahre in dem Fall halt dann höchstens, war sie beim Jupiter, ist vorbeigeflogen, hat natürlich auch ein bisschen was fotografiert, unter anderem Vulkanausbrüche auf dem Jupitermond Io hat die Sonde gesehen und dann hat es dann doch noch ein bisschen gedauert, weil Pluto halt echt verdammt weit weg ist, bis zum 14. Juli 2015, als New Horizons dann wirklich am Pluto vorbeigeflogen ist und die ersten wirklich guten Bilder dieses fernen Himmelskörpers gemacht hat. Da werden sich sicherlich viele noch dran erinnern, an den Tag, als wir endlich gesehen haben, wie Pluto ausschaut. War eine coole Sache, haben jede Menge tolle Daten bekommen, aber die Mission von New Horizons war noch nicht vorbei, weil die ist weitergeflogen. Konnte nichts anderes als weiterfliegen. Also es war nicht genug Treibstoff mit an Bord, dass man da abbremsen hätte können. Und wie gesagt, wenn es dann mit 15 Kilometer pro Sekunde oder sowas ankommst, dann musst du ordentlich auf die Bremse steigen, damit du dann auch dort bleibst. Also das war von Anfang an klar, die Horizons fliegt vorbei, fliegt weiter hinaus. Dann hat man eine Sekundärmission geplant gehabt. Und ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Das war ziemlich lustig. Also die sind gestartet, die haben gewusst, sie fliegen am Pluto vorbei. Sie haben gewusst, sie machen noch eine Sekundärmission. Sie werden sich noch Asteroiden weiter draußen als Pluto anschauen. Sie haben aber nicht gewusst, welche Asteroiden, weil sie haben noch keine gekannt dort draußen. Aber man hat gesagt, okay, bis die Sonde da ist, ja, das sind noch vom Start bis zur Ankunft waren es 9 Jahre, also bis zur Vorbeiflug am Pluto. In den 9 Jahren findet man schon was. Haben sie aber nicht. Also sie haben schon was gefunden, aber sie haben dann überraschend lange nichts gefunden. Sie haben dann wirklich am Ende noch das Hubble-Teleskop rausgeholt und gesagt, wir brauchen da jetzt Beobachtungszeit. Entschuldigung, wir haben nichts beantragt, aber wir brauchen Beobachtungszeit und wir müssen dann einen neuen Asteroid finden, wo wir hinfliegen können. Also haben dann am Ende doch noch einen Asteroid gefunden, der, und überraschenderweise war der Asteroid, den sie dann gefunden haben, wirklich so exakt auf der Flugbahn von New Horizons, dass am Anfang es so ausgesehen hat, als würden die zusammenstoßen. Also stell dir das mal vor, man hätte ihn nicht entdeckt und dann
urcool.
Plötzlich aus dem Nichts, Bock, Sonde weg, keiner weiß warum. Ja, aber sie haben einen Asteroid gefunden, Arrokoth heißt der. Da ist New Horizons am 1. Jänner 2019 vorbeigeflogen. Das waren schon 43 astronomische Einheiten von der Sonne weg. Ja, also so weit war die da schon, 2019, 43 mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Die Daten haben 12 Stunden gebraucht, bis sie bei uns angekommen sind. Arrokoth, das war, wenn man sich erinnert, so ein Asteroid, auch so ein Contact Binary, also zwei so Trümmer, die aneinander kleben. Bisschen wie
so eine Ente. So eine,
ja, Schneemann. Ente. Schneemann ein bisschen hat aus.
Schneemann, ja. Ah, ja.
Ja, aber ja, hab auch schöne Bilder gemacht und dann ist New Horizons immer noch weitergeflogen, weil, wie gesagt, hat immer noch keine Bremse gehabt, also die kann nichts anderes als weiterfliegen und war dann im April 2020 46 astronomische Einheiten entfernt und das war der Zeitpunkt, wo dann das passiert ist, was wir in der Folge mit dem Titel Der interstellare Blick besprochen haben. Da hat New Horizons den Stern Proxima Centauri sich angeschaut, also den sonnennächsten Stern, und auch Wolf 359, auch ein weiterer sonnennaher Stern. Und gleichzeitig wurde aufgerufen, dass auch die Leute auf der Erde mit den Teleskopen dort die beiden Sterne beobachten sollen. Das ist passiert und man hat dann festgestellt, oder das war keine Überraschung, das hat man gewusst, ja, wenn du von der Erde aus zum Himmel schaust und wenn du von New Horizons aus 46 astronomische Einheiten weit weg zum Himmel schaust, dann hat sich das alles ein bisschen verschoben, ja, weil du einfach von unterschiedlichen Blickrichtungen aus zu den Sternen schaust. Die Parallaxe nennt man das, kennt man aus dem Alltag, ja, also wenn ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre, dann scheinen sich die Dinge, die in der Nähe sind, im Vergleich zu den weiter entfernten Dingen stärker zu bewegen. Aber ich höre euch einfach die alte Folge nochmal an, wenn ihr es genau wissen wollt. Das war die Parallaxe mit der größten Basislänge, die je gemessen wurde. War auch eine coole Sache. Und im Oktober 2022 ist eine weitere Missionsverlängerung beschlossen worden. Die Sonde schläft jetzt gerade wieder ein bisschen, ist im Ruhezustand, also damals ist sie ein bisschen in Ruhezustand versetzt worden, weil man auch wieder gesagt hat, okay, wir müssen noch gucken, wo wir hinfliegen. Wir kennen noch keine Asteroiden da draußen. Wir schauen mal, ob wir was finden. Hat ja beim ersten Mal so gut geklappt. Kriegen wir wieder hin. Und ja, ist die Sonne weitergeflogen. Jetzt ist sie schon wirklich weit weg. Ja, die ist schon 60 astronomische Einheiten weit weg mittlerweile. Ja, oder noch weiter, aber zumindest der Abstand, von dem jetzt diese Geschichte handelt, das war bei 60 astronomische Einheiten, 60 mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Das ist doppelt so weit weg von der Sonne wie der Neptun, der fernste Planet. Ja, der Neptun ist 30 astronomische Einheiten weit weg. New Horizons ist 60 astronomische Einheiten weit weg. Und 60 astronomische Einheiten, da ist man eigentlich schon aus dem Kuipergürtel draußen, weil der geht so von 30 bis 50 astronomische Einheiten. Also 30. Ah,
wirklich?
Ja.
Ich habe gar nicht gewusst, dass der so ein Ende hat. Ich habe mir gedacht, der geht so in die Ortsche Wolke über.
Ja,
so.
Dann darfst du jetzt gespannt lauschen, weil genau davon handelt die Geschichte.
Eine nette Art zu sagen, halt mal die Klappe.
Ja. Nein, ich wollte sagen, du darfst jetzt in freudiger Erwartung verharren.
Das ist meine Lieblingsaufgabe.
Ja. Aber dich auch gerne äußern dabei natürlich. Ja, also der Kuipergürtel. Und bevor sich wer beschwert, ja, ich weiß, der Astronom Gerard Kuiper kommt aus Holland. Deswegen denken manche, man würde ihn Kuiper oder sowas aussprechen. Aber er ist nach Amerika ausgewandert, ist auch Amerikaner geworden. Und er hat sich auch selbst Kuiper ausgesprochen. Also sage ich auch Kuiper. Ja, also ihr braucht ja nicht beschweren, dass ich ihn falsch ausspreche. Hat er selbst gemacht so, der Gerard Kuiper. Dieser Kuipergürtel ist ein Asteroidengürtel, der hinter der Bahn des Neptun beginnt, bei 30 astronomischen Einheiten, der sehr viel größer ist als der Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter und in dem sehr viele sehr spannende Objekte sind. Pluto ist ein Objekt dieses Kuipergürtels. Den haben wir 1930 entdeckt, glaube ich, den Pluto. Hat man damals aber noch nicht gewusst, dass der in diesem Asteroidengürtel drin sitzt. Das hat man dann erst 1992 festgestellt, weil da hat man dann wirklich das erste Objekt entdeckt, als das in diesem Kuipergürtel sich befindet, den Asteroiden 1992 QB1 und dann danach sehr viel mehr Asteroiden. Ich glaube, wir kennen aktuell über 5000, ich habe die Zahl hier für später noch aufgeschrieben, ja, 5200, glaube ich, Asteroiden kennen wir da draußen. Wir haben auch große Asteroiden da draußen gefunden, eben sowas wie Quaoa, glaube ich, ist da draußen noch und Haumea, also ganz viele spannende Objekte sind da und man ist bis jetzt davon ausgegangen, dass der Kuipergürtel so bis 50 astronomische Einheiten ungefähr reicht, weil du kannst nicht beliebig weit nach außen Asteroiden haben. Vor allem ist es eh schon überraschend, dass du überhaupt so weit außen Asteroiden hast, weil die müssen ja entstehen. Und so weit draußen im Sonnensystem entstehen Dinge schwer, weil sich alles, was so weit weg ist, sehr langsam um die Sonne bewegt. Das heißt, ursprünglich war da halt vielleicht das, was immer ursprünglich da war, Staub, Gas und so Zeugs. Und das ist dann halt durch Kollisionen immer größer geworden, immer weiter angewachsen. Aber wenn du weit weg von der Sonne bist, dann ist erstens sehr viel mehr Platz als näher an der Sonne und alles braucht sehr viel länger rundherum. Das heißt, die Chance auf Kollision ist sehr viel geringer als weiter drinnen. Deswegen haben wir da draußen ja auch nur so kleinere Himmelskörper wie eben Pluto und keine großen Planeten. Ich will jetzt nicht so im Detail auf die Entstehung des Kuipergürtels eingehen, aber da draußen, dass da überhaupt so große Objekte sind, liegt auch vor allem daran, dass die wahrscheinlich eh weiter innen entstanden sind und dann durch die ganzen gravitativen Wechselwirkungen im Laufe der Zeit, in der Entstehungszeit des Sonnensystems da rausgeschleudert worden sind. Also, dass da irgendwie überhaupt so bei 100 astronomischen Einheiten noch weiter, dass da welche größeren Objekte entstehen, wirklich auch dort entstehen, damit ist eigentlich nicht zu rechnen. Also das ist alles Zeug, was dann von weiter innen rausgeschleudert worden ist. Und da kann man sich halt überlegen, wie weit kann das gehen, dann kann man modellieren und so und dann kommt man halt drauf, ja, 30 bis 50 astronomische Einheiten. Es kommt dann hinten am Kuipergürtel die gestreute Scheibe. Ist so ein schönes deutsches Wort. Das heißt auf Englisch Scattered Disk. Das sind so Objekte, die halt aus dem Kuipergürtel quasi auch nochmal rausgeschworfen worden sind und die halt dann sich nicht mehr alle in mehr oder weniger derselben Ebene befinden, sondern die halt dann durch das Rausschleudern auch so auf ein bisschen geneigte Bahnen sind. Also hinter dem Kuipergürtel, den man sich so als Scheibe vorstellen kann, ist dann noch so ein aufgefächertes Scheibenbereich-Dingsi. Ich glaube, das ist kein offizieller Fachbegriff, aber es sind halt auch Objekte, die halt dann mit stärkerer Bahnneigung sich bewegen. Und Eris zum Beispiel gehört dazu, also der zweite große Zwergplanet, der da draußen seine Runden zieht. Das ist so das Bild, das wir haben vom äußeren Sonnensystem und die gestreute Scheibe, die geht dann, denken wir, irgendwann so in die inneren Bereiche der Oortschen Wolke über. Das ist so das Bild.
Ja, das heißt, die wird so nach außen hin so trichterförmig,
genau.
Schön langsam,
genau.
Quasi dicker, diese Scheibe, und dann irgendwann geht sie in diese rundliche, das ganze Sonnensystem umgebende Wolke über.
Genau, das ist so, wie wir es uns vorstellen. Mhm. Das ist im Wesentlichen noch so, aber Details sind halt schwierig, weil, naja, woher soll man die Details kriegen? Wir können mit Teleskopen von der Erde hinschauen, dann sehen wir eh viel, aber es ist auch wahnsinnig schwierig, Asteroiden dort draußen zu entdecken, weil die sind tendenziell klein, die sind weit weg. Da draußen hast du auch kaum noch Sonnenlicht, dass die reflektieren können. Das heißt, es ist enorm schwer, Asteroiden zu entdecken dort draußen. Dafür haben wir eh schon sehr viele gefunden. Ja, und Daten vor Ort ist auch schwierig, weil, naja, was haben wir da für Raumsonden? Keine. New Horizons. Und vor allem müssen sie auch Raumsonden sein, die entsprechende Instrumente an Bord haben. Aber New Horizons ist da. Und von New Horizons gibt's jetzt eine neue Arbeit, die sich angeschaut hat, wie viel Staub da ist. Ja, also wie viel Staub findet man da draußen? Und zwar haben sie das gemacht mit dem Venetia Burney Student Dust Counter. Hast du von dem schon gehört, von dem Instrument?
Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass Staubzählen irgendwie eine super Aufgabe für Undergrad-Students ist.
Nein, das hat damit nichts zu tun. Also es ist, erstmal der Name ist interessant, also Venetia Burney, die war, sagt man, das Mädchen, das den Namen Pluto vorgeschlagen hat. Ah. Weil Pluto ist ja entdeckt worden von Clyde Tombaugh und dann sagt die Legende, das 11-jährige Mädchen Venetia Burney hat vorgeschlagen, dass der Pluto heißen soll. Die war die Tochter von irgendeinem Theologieprofessor und irgendwie hatte der Kontakte zum Lowell Observatory, wo der Clyde Tombaugh gearbeitet hat und irgendwie ist da drüber der Vorschlag quasi des Namens Pluto hingekommen. Es gibt auch Leute, die anderer Meinung sind, die gesagt haben, ja, der Name war Pluto für seinen potenziellen Planeten da draußen, war auch schon vorher im Umlauf, aber ist egal. Ja, also da, das ist jetzt heute nicht unser Thema, können wir mal anderes mal drüber sprechen, über Namensgebung von Himmelskörpern. Jedenfalls, diese Venetia Burney war dieses 11-jährige Mädchen, nach dem ist dieses Instrument benannt und Student Dust Counter heißt er deswegen, weil der von Studierenden gebaut worden ist und nicht, weil die da die Staubteilchen zählen müssen. Dieses Instrument wurde von Studenten gebaut. Es waren Studierende an der Universität von Colorado vom Laboratory for Atmospheric and Space Physics, LASP heißen die. Und die haben wirklich das gebaut. Also wirklich jetzt keine ausgebildeten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern normale Studierende. Unter der Leitung schreiben sie hier in dieser Pressemitteilung von Professional Engineers. Aber trotzdem haben es die Studis gebaut, was ich cool finde, wenn du weißt, du baust ein Ding, das dann wirklich so weit rausfliegt wie kein anderes Ding bis jetzt und Dinge entdeckt, die kein anderes Ding entdecken kann, weil keine anderen Instrumente da draußen sind. Also, dass man irgendwie so einen CubeSat baut oder irgendwie sowas, das ist ja fast schon Standard heutzutage, dass du in irgendwelchen entsprechenden einschlägigen Studiengänge dann mit deinen Studierenden irgendwie so einen kleinen Mini-Satelliten baust. Ich meine, Standard ist auch nicht wirklich, aber das kommt schon öfter vor, aber dass du jetzt wirklich als ja nicht professionell oder noch nicht professionell wissenschaftlich arbeitender Mensch, dass du da die Möglichkeit bekommst, ein Instrument zu bauen auf einem so wichtigen Raumfahrzeug wie New Horizons. Finde ich schon cool, dass sie das gemacht haben.
Absolut.
Ja, aber haben sie gemacht und das Ding zählt Staub. Ja, also das hat schon von Anfang an Staub gezählt. Es hat schon angefangen, Staub zu zählen, noch im inneren Sonnensystem, weil sie gesagt haben, ja, wir fliegen da jetzt wirklich lang durchs Sonnensystem und wir zählen jetzt einfach mal Staub, damit wir mal einen Überblick kriegen, wie viel Staub fliegt da rum im Sonnensystem. Und jetzt kann man sich überlegen, wie misst man Staub? Das habe ich mir auch noch angeschaut, weil ich dachte jetzt, wie baut man jetzt mit dem Gerät, das Staub misst?
Ja, vor allem was genau misst man da?
Ja.
Also. Jo.
Naja, alles, was irgendwie so klein ist. Also ich habe jetzt wirklich.
Ja, aber ich meine, misst du jetzt die Anzahl an Körnchen oder misst du quasi die Menge, die Masse oder misst du, was da drin ist, irgendwelche Inhaltsstoffe? Oder kann man verschiedene Sachen messen, oder? Ja. Wenn man Staub misst.
Idealerweise misst man alles, aber in dem alles. Fall haben, ja, in dem Fall messen sie nicht alles. Aber das ist wirklich ein lustiges Teil. Also die Apparatur, das Messinstrument besteht aus 14 Plastikfolien, wenn man will. Also ganz vereinfacht gesagt. Das sind wirklich Polyvinylfluoride, PVDF, irgendwie elektrisch polarisiert und die sind wirklich sehr dünn, also 28 Mikrometer sind die dünn, 14 mal 6,5 Zentimeter und ja, die sind da halt so aufgespannt und wenn die da durchfliegen durchs Sonnensystem und unterwegs kommt ihnen ein Staubteilchen in die Quere, dann klatscht es da drauf.
Mhm, verstehe.
Ja, und weil das da halt irgendwie, so ins Detail bin ich da nicht gegangen, aber das macht dann quasi so einen winzigen Krater auf dieser Oberfläche von diesem Plastikfilm. Diese Oberfläche, die ist eben elektrisch leitend und du kannst dann halt mit entsprechenden Instrumenten drauf Unterschiede in der Leitfähigkeit messen und daraus dann berechnen, wie groß der Krater ist, den diese Staubteilchen auf der Oberfläche gemacht haben und daraus dann wieder messen oder zurückrechnen, wie groß diese Staubteilchen waren. Ja. Und kriegst am Ende halt dann eine Statistik drüber, wie viele Teilchen welcher Größe in bestimmten Regionen des Sonnensystems rumfliegen. Und als Referenz haben sie noch irgendwie zwei Detektoren, die halt einfach ja hinter einer Schutzhülle sitzen, damit du sagen kannst, okay, wenn irgendwie was anderes kommt, irgendein anderer Effekt im Instrument oder sowas ist, dann kann man das als Kontrolle nehmen und du zählst quasi nur die Ereignisse, die auf den zwei abgeschirmten Detektoren nicht detektiert werden. So, das ist der Staubzähler und der zählt Staub. Der liefert Daten, die uns sagen, wie viel Staub da ist. Jetzt kann man aber auch modellieren, wie viel Staub da sein sollte, weil wir wissen ja, dass Staub nicht aus dem Nichts kommt. Ja, schaut zwar oft so aus, dass der Staub aus dem Nichts auftaucht, gerade wenn man zu Hause selten aufräumt, aber Staub hat eine Quelle und im Sonnensystem sind eben vor allem Asteroiden die Quelle. Ja, also wenn ich da jetzt einen Haufen Asteroiden rumfliegen habe, dann können die miteinander zusammenstoßen. Dann gibt es Staub. Oder es können irgendwelche Mikrometeoriten, also quasi anderer Staub, der schon da ist, auf die Asteroiden drauffliegen und dann gibt es halt auch nur Mikrokrater, aber auch die machen Staub und dann fliegt wieder mehr Staub als vorher rum. Also dort, wo Asteroiden sind, da ist auch Staub. Beziehungsweise dort, wo Asteroiden sind, ist mehr Staub als anderswo. Das heißt, du erwartest dir halt, dass die Staubdichte an- und absteigt, je nachdem, wie die Asteroidendichte größer oder kleiner wird. Mhm. Wir schätzen aktuell, dass der Kuipergürtel ungefähr oder mindestens 70.000 Objekte enthält, die über 100 Kilometer groß sind. Also 70.000 mehr als 100 Kilometer große, wow, Asteroiden und dementsprechend viel kleinere, ja, weil ja, vom kleinen Zeugs gibt's immer mehr. Also du hast
gut, halt, da ist auch viel Platz, ne?
Genau, also, ja. Also da sind paar Billionen Objekte wahrscheinlich drin insgesamt, wenn du ganz zu den kleinen runtergehst. Wir kennen halt aktuell 5200 und wenn du jetzt die rausschmeißt, die stark geneigte Bahnen haben, weil die interessieren uns da jetzt gerade nicht, weil eben die Horizons in der Ebene des Sonnensystems fliegt und damit eben auch in der Ebene des Kuipergürtels, dann interessieren uns jetzt für die Staubproduktion die Asteroiden nicht, die stark gegenüber dieser Ebene geneigt sind, weil die lassen ihren Staub halt anderswo, wo die Horizons nicht durchfliegt. Aber wenn man jetzt die nimmt, die halt in der Ebene sind, dann kriegt man 2320 bekannte Asteroiden. Die sollten dann auch die Staubproduktion dominieren, beziehungsweise kann man aus denen dann eben Modelle erstellen, die halt einem sagen, wie viel Staub da eigentlich sein sollte. Naja, und jetzt haben wir eine Vorhersage, ein Modell anhand von Beobachtungen, nämlich Beobachtungen der Asteroiden im Kuipergürtel. Und dieses Modell sagt uns, so viel Staub sollte da sein. Und dann haben wir konkrete Messungen eines Instruments, das direkt vor Ort ist und misst, wie viel Staub da zu finden ist. Dann macht man das, was offensichtlich ist. Man vergleicht das eine mit dem anderen. Und wenn man das macht, und genau das haben die in dieser neuen Arbeit gemacht, die jetzt vor kurzem erschienen ist, wenn man das macht, dann bekommt man ein sehr überraschendes, spannendes Ergebnis, nämlich das passt nicht zusammen.
Ja. Das ist immer gut.
Ja, das ist vor allem immer interessant, wenn das so ist. Wenn man sich diese Abbildung anschaut, in der die Daten des Instruments mit den Vorhersagen zusammengezeigt werden, dann schaut es sehr beeindruckend aus. Also man sieht da wirklich so den Abstand von der Sonne mit der Menge an Staub, die man erwartet und die man gemessen hat. Und bis so ungefähr, ja, 40 astronomische Einheiten, bis da passt es eigentlich wunderbar zusammen. Da gibt es verschiedene Modelle, also die einen modellieren die interstellaren Staubteilchen, das andere modelliert die Asteroiden und du tust beides zusammen, dann kriegst du die Gesamtstaubmenge und das passt eigentlich super zusammen mit dem, was man erwartet. Die Messpunkte und die Vorhersage, die geht runter, die geht rauf, genauso wie es vorhergesagt ist, aber ab ungefähr, naja, so 40 astronomische Einheiten, da passt es dann nicht mehr so gut zusammen, da kann man innerhalb der Fehlergrenze vielleicht gerade noch sagen, es passt zusammen, aber ab 55 astronomische Einheiten, da ist es dann komplett daneben. Ja, also da passen die Messwerte nicht mal mehr innerhalb der Fehlergrenzen mit den Vorhersagen zusammen. Da liegen die Messwerte nämlich immer deutlich über der Vorhersage oder anders gesagt, das, was gemessen wird, ist mehr Staub, als eigentlich da sein sollte. Und das ist spannend.
Naja, aber die Fehlerbalken sind schon sehr groß und bei mindestens zwei der Messpunkten von den vier sind sie voll drinnen, die Ergebnisse, also in dem Modell. Also sogar ich als Extragalaktikerin muss sagen, das würde ich so nicht veröffentlichen.
Ja, aber die haben es veröffentlicht und die werden schon einen Grund gehabt haben dafür, dass sie es veröffentlicht haben, weil halt die Abweichung dann anscheinend doch ausreichend ist, um das zu sehen. Also man sieht auch den Trend, das ist ein deutlich unterschiedlicher Trend, selbst innerhalb der Fehlerbalken. Also die eine Kurve geht nach oben, die andere geht nach unten. Wir müssen jetzt auch schauen, wie es weitergeht, wissen wir halt noch nicht, weil die Raumsonde noch nicht weiter ist, aber man sieht dass da was sein könnte.
Also im Endeffekt ist es quasi der letzte Datenpunkt, ne? Der letzte Datenpunkt ist so, ups, okay, da könnte wirklich was dran sein.
Ja.
Das müssen wir halt irgendwie noch ein paar, weiß ich nicht, 100 Jahre warten, bis New Horizons weiter draußen ist.
Also der Mann, ja, der letzte hat wahrscheinlich ausgemacht, weil wenn man den letzten ausblendet, kann man sagen, okay, vielleicht geht's eh noch irgendwie innerhalb der Messgrenzen, aber der letzte, der ist wahrscheinlich der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es seltsam genug, dass wir mal was veröffentlichen dazu. Das haben sie gemacht und natürlich haben sie sich überlegt, was könnten jetzt die Gründe sein, dass es Abweichungen gibt und vor allem jetzt mal vorausgesetzt, die Abweichung ist echt, ja, was gibt es dann für Gründe? Und im Wesentlichen sind es drei Gründe. Es könnte einfach sein, dass der Staub da draußen so beschaffen ist, also da weiß man ja noch nichts aus diesen Messungen über die genaue dreidimensionale Struktur des Staubs und so weiter, das kann man damit nicht messen, aber der Staub kann halt so beschaffen sein und so zusammengesetzt sein, dass der anders oder stärker auf die Sonnenstrahlung reagiert, als man es erwartet hat, dass der Strahlungsdruck der Sonnenstrahlung den Staub einfach weiter von der Sonne wegschiebt als erwartet. Ja, weil normalerweise denkst du, okay, da sind die Asteroiden und wenn die Staub machen, dann ist der Staub auch da und der Staub wird halt ein bisschen verändert, weil wenn ich jetzt Sonnenlicht habe, dann übt es eine Kraft aus, allein durch die Tatsache, dass es da ist, weil die, vereinfacht gesagt, die Lichtteilchen halt dann auf die Dinge auftreffen, auf die sie auftreffen und dann wird eine kleine Kraft übertragen. Aber so einem großen Asteroid ist das natürlich komplett wurscht. Aber so einem winzigen Staubteilchen, das nur ein paar Mikrometer groß ist, für das ist es schon eine relevante Kraft und deswegen spürt das diesen Strahlungsdruck und wird dann durch den Druck der Strahlung davongeschoben. Und das kann man auch ausrechnen, wie weit halt dann von dem Entstehungsort des Staubs, der Staub sich dann verteilt. Und dazu muss man halt dann genau wissen, wie der Staub auf das Sonnenlicht reagiert. Das hängt eben davon ab, ist der jetzt irgendwie transparent, tut der viel absorbieren, wie ist der seine Form und so weiter. Das weiß man alles nicht genau, kann man modellieren und es kann sein, dass man das falsch modelliert hat. Dann ist der Staub halt weiter weggegangen, als man gedacht hat. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass der Staub sehr viel Eis enthält, dass das vor allem so Eiskörnchen sind. Und die können dann eben durch das Licht zerstäubt werden, wenn man so will. Ja, also ein Photosputtering nennt sich das. Also die können dann quasi einfach noch kleiner gemacht werden, diese Eisteilchen durch das Licht der Sonne und dadurch werden sie dann noch anfälliger für den Strahlungsdruck und noch weiter davon geschoben, als man gedacht hat. Ja, das heißt, das ist auch eine Möglichkeit. Oder die dritte Möglichkeit, es gibt einfach mehr Asteroiden, als wir dachten. Das sind einfach weiter draußen auch noch mehr Asteroiden, als wir gedacht haben. Der Kuipergürtel könnte bis zu 80 astronomische Einheiten rausreichen. Und das war natürlich die Möglichkeit, auf die sie dann alle Pressemitteilungen bezogen haben. Irgendwie New Horizons hat entdeckt, der Kuipergürtel reicht viel weiter hinaus und so weiter. Also das war dann das, was in den Medien aufgetaucht ist. Aber im Wesentlichen haben wir aktuell noch nicht die Möglichkeit, exakt zu sagen, welche dieser drei Gründe zutrifft. Kann natürlich auch und wird natürlich auch eine Kombination aus allen drei sein am Ende wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, die hängen ja auch irgendwie zusammen, ne? Weil wenn die das Zeug quasi vom UV-Licht der Sonne irgendwie aufgesplattert wird oder wie war der Name?
Ja, Photosputtering.
Photosputtering. Habe ich das Gefühl, passiert mir auch manchmal. Ja, dann ist das natürlich, und das Zeug wird weiter nach draußen getragen, dann ist da natürlich weiter draußen mehr Zeug. Also vielleicht jetzt nicht mehr große Asteroiden, aber dafür mehr klein. Das irgendwie. Im Endeffekt, der Moral von der Geschichte ist, dass der Kuipergürtel möglicherweise größer ist, weiter ausgedehnt ist. Ne?
Genau.
In welcher Form auch immer.
Ja. Wir wissen es halt nicht, aber wir könnten es rausfinden, weil New Horizons geht super. Die hat überhaupt keine Fehler, die funktioniert immer noch so, wie sie am Anfang funktioniert hat. Alle Instrumente funktionieren noch, hat auch noch Treibstoff, die hat ja so eine Radioisotopenbatterie drin, die hält noch eine Zeit lang. Das heißt, die ist wirklich noch gut und könnte bis weit in die 2040er hinein messen. Und da wäre sie dann 100 astronomische Einheiten weg von der Sonne. Ja, also wir könnten diese Daten noch bis 100 astronomische Einheiten von der Sonne wegmessen. Deshalb würde ich wissen, wie es dann ist, ob da der Kuipergürtel deutlich größer ist oder nicht. Also, oder ob das ein Messfehler war. Also das würden wir dann wissen. Problem an der Sache ist, vor kurzem, also wirklich erst vor kurzem, nein, stimmt gar nicht, vor kurzem, war 2023, egal. Das Problem.
Ach, 2023 ist total vor kurzem. Ich meine, ich schreibe immer noch 23 überall, wo 24 hingehört.
Das Problem an der Sache ist, dass die NASA eventuell New Horizons abdreht, beziehungsweise den Teil von New Horizons abdreht, der genau diese Messungen macht. Weil New Horizons macht auch andere Messungen. New Horizons macht auch die Art von Messungen, die die Voyager-Sonden machen zum Beispiel. Ja, also die Helio, welcher Teil gehört da hinten? Nicht Helio, seismologisch, Helio, wie heißt denn das? Sonnenwissenschaftlich, Helio, Helio Science. Heliophysikalisch, das habe ich gemeint. So.
Heliophysikalisch, das habe ich noch nie irgendwen sagen hören, dieses Wort. Heliophysikalisch.
Dann hast du es jetzt von mir hören, ja. Gehört. Ich schau mal. Heliophysicists, ja. Also die macht auch heliophysikalische Messungen.
Ich glaube Sonnenphysik sagt man ja. Da auf Deutsch ganz einfach.
Auf Englisch sagt man Heliophysics, aber diese Heliophysics ist natürlich auch wichtig. Ich meine, das ist das, was die Voyager-Sonden bis jetzt gemacht haben. Voyager 1 gibt gerade ein bisschen den Geist auf, aber die haben wunderbare Daten geliefert und uns gesagt, das Magnetfeld der Sonne, wie weit das reicht, wo der Einfluss vom Magnetfeld und Sonnenwind der Sonne aufhört und sich quasi im interstellaren Einfluss auflöst. Also wunderbare, wichtige Daten. Und New Horizons hat auch Instrumente drauf, die sowas machen. Und jetzt hat die NASA zumindest vorgeschlagen, oder ich weiß nicht, wie im Detail das schon fixiert ist, aber gesagt, ja, wir werden jetzt uns auf diese sonnenphysikalischen Sachen konzentrieren und die ganzen planetologischen Missionen einstellen. Was natürlich die Leute, die da arbeiten, ein bisschen geärgert hat. Weil die haben gesagt, wir haben da sonst nichts draußen. Und jetzt wollt ihr uns das eine Ding, was wir da draußen haben, abdrehen. Das ist doch bescheuert.
Ja, ist ein bisschen gemein, ja.
Und selbst die Heliophysicists, zumindest einige davon, haben einen offenen Brief geschrieben, verlinke ich auch noch in den Shownotes. Die haben auch gesagt, ja, macht's das nicht, Leute, wir können da auch gemeinsam arbeiten, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, also ich weiß nicht, was genau der Grund ist, warum die NASA das machen will. Vermutlich hat's nichts mit der Sonde an sich zu tun, weil die funktioniert ja noch, wie ich gesagt habe. Wahrscheinlich geht's darum, dass das halt einfach Geld kostet, das Ding laufen zu lassen, weil das geht ja auch darum, Personal auf der Erde und entsprechende Infrastruktur, die da arbeiten muss, damit die Sonde ihre Daten zurückschicken kann und so. Und wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, wir drehen jetzt ein paar Instrumente ab und jetzt machen wir einfach mit Sonnenphysik weiter und lassen die Planetenwissenschaften weg. Ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Und die Planetenwissenschaften und die Sonnenphysik ist sich eigentlich einig, dass sie gern beides weitermachen wollen. Ob die NASA das weitermacht oder nicht, werden wir sehen. Aber kann sein, dass wir die Frage nach der Größe des Kuipergürtels so schnell dann doch nicht beantworten, weil wenn das wirklich abgedreht wird, dann müssen wir warten, bis eine andere Sonde rausfliegt. Und das kann dauern.
Ja, wieder 20 Jahre mindestens. Ne? Das wäre schon schade. Ich meine, aber gut, ich sehe natürlich ein, ne, dass man kann nicht alles machen. Man würde gerne alles machen, man hat aber nur eine bestimmte Kapazität natürlich. Und irgendwie so ein bisschen was von allem machen ist, geht dann natürlich auch nicht, weil dann hast von allem nur zu wenig und dann Ja.
Ich meine, es kann auch sein, dass jetzt vielleicht diese neue Entdeckung dazu führt, dass man weitermacht, weil damals, als sie das im letzten Jahr beschlossen haben, dass sie sich jetzt auf Heliophysik konzentrieren, haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt im Wesentlichen planetenwissenschaftlich das Wichtigste gemessen. Da ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass dann neue große Entdeckungen kommen. Darum konzentrieren wir uns jetzt auf die Sonnenphysik. Aber die neue Arbeit jetzt zeigt ja, da ist anscheinend noch viel zu entdecken. Also vielleicht sagen sie, wir machen beides weiter. Müssen wir schauen, was passieren wird.
Ja.
Ja, aber New Horizons ist noch unterwegs. Man kann sich sogar live anschauen im Internet, wo New Horizons ist, verlinke ich auch. Da gibt es eine Seite, wo man sich schauen kann, wo sie gerade rumfliegt am Himmel und wie weit sie weg ist.
Ich habe gesehen, dass sie 13 Monaten beim Jupiter war.
Ja.
Also wirklich nur ein bisschen mehr als ein Jahr. In 9 Stunden am Mond vorbeigeflogen. Ne?
Ja, die ist schnell.
Okay, nein, rate. Wann wird sie Voyager 1 überholen und die am weitesten entfernte menschengemachte Raumsonde da draußen sein?
Ui, warte mal, Voyager 1 ist 100, sag mal, wo ist die gerade? 130. Die ist jetzt bei 60. Sagen wir 2045. Nein, stimmt ja gar nicht. 2040 ist sie erst bei 100 AU. Dann ist sie 2050.
2170.
Okay, na gut, aber gut, ja.
Dauert noch ein bisschen, ha? Man unterschätzt das einfach richtig. Das ist
ja, ja, man unterschätzt, aber
so langsam sind die Voyager-Sonden nämlich auch nicht.
Ja, na, ja, erstens das, die werden jetzt nicht so vorbeifliegen an Voyager, dass wie im Comic, dass die vorbeifliegt und dann macht so und dann dreht sich Voyager im Kreis und kennt sie nicht aus. Also die sind dann wahrscheinlich komplett woanders, die beiden Sonden, weil die fliegen auch in andere Richtungen, soweit ich weiß.
Ja, ja, na, ja, klar. Also sie werden nicht, nein, es wird kein Wettrennen geben. Sie werden nicht aneinander vorbeifliegen irgendwie und dann sie den Finger zeigen. Nein. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die im Raum nicht zueinander stehen. Aber ich schätze mal, dass das nicht ähnlich sein wird, die Flugbahn. Ja.
Aber es gibt eine wirklich schöne Seite, die verlinke ich Ihnen schon, da kann man sich wirklich so in Realzeit anschauen, wie weit New Horizons weg ist. Das ist echt beeindruckend. Also jetzt zwischen jetzt und zwischen, gleich kommt's, jetzt ist New Horizons 100 Kilometer weiter von der Sonne weg.
Ja, Wahnsinn. Die ganze Zeit. Ja. Düs. Naja, wirklich, ich meine, du kannst in 9 Stunden fliegst du zum Mond, also nicht zum Mond. Also man könnte sie in 9 Stunden in den Mond hineinkrachen lassen. Ja. Schönen neuen Krater machen.
Ja, ja, die ist.
Cooles Ding.
Ja. Das war meine Geschichte zum exzentrischen Pluto-Tag.
Oh, wunderschön. Vielen Dank.
Ja, und hoffen wir, dass wir beim nächsten Schalttag vielleicht schon mehr wissen über den Kuipergürtel und New Horizons. So, Fragen haben wir auch bekommen. Fragen zu Asteroiden, aber auch Fragen zu anderen Sachen, Fragen zu Bildern. Ich habe mir zuerst eine Frage von Fabian ausgesucht. Fabian hat eine Frage, die ein bisschen zu dem hier passt, weil New Horizons ist ja losgeflogen, um ein Bild von Pluto zu machen. Ja, und das war, wie gesagt, ein großer Aufwand. Hat in der Planung Jahrzehnte gedauert, der Flug hat auch fast 10 Jahre gedauert. Dann haben wir ein Bild von Pluto gehabt und das war aber nur ein Vorbeiflugsbild. Ja, also die ist vorbeigerauscht, hat ein Bild gemacht und kommt nie wieder. Wäre doch viel besser, wenn wir einfach so wie bei anderen Objekten von der Erde aus im Teleskop hinschauen können, wann wir gerade wollen. Und Fabian war anscheinend inspiriert von dem Event Horizon Teleskop. Ja, das ist ja ein Teleskopverbund, der ein schwarzes Loch fotografiert hat. Da haben wir
nicht
schon
nur eins.
Ja, mittlerweile schon mehrere. Da haben wir schon oft im Podcast drüber gesprochen, beziehungsweise du hast vor allem drüber gesprochen, dass man mit diesem Event Horizon Teleskop, dem Zusammenschluss von vielen Radioteleskopen auf der ganzen Welt, ein so großes Teleskop quasi simulieren konnte, dass wir tatsächlich ein schwarzes Loch, das so weit weg ist wie im Zentrum der Milchstraße oder im Zentrum einer anderen Galaxie. Ich habe schon wieder gerade vergessen, wie weit das weg ist, aber ein paar Dutzend Millionen Lichtjahre war es, glaube ich, weit weg. Das andere schwarze Loch, dass wir das wirklich auflösen konnten. Also wir konnten da nicht nur einen Punkt sehen, wir konnten das Ding sehen.
Das war übrigens zum Thema Auflösung und zum Thema Kleinbus auf dem Mond. Event Horizon, also erdgroßes Teleskop, ne, hat eine Auflösung, die ungefähr der Größe eines Donuts auf dem Mond entspricht. Also um die Auflösung quasi zu bekommen, dass man wirklich Einzelheiten sehen kann, dass man wirklich quasi einen Menschen oder den Fußabdruck, ja, die Fußabdrücke der Astronauten sehen könnte, da müsste man ein erdgroßes Teleskop haben.
Man unterschätzt auch das immer wieder, dass unsere Teleskope zwar super sind, aber man unterschätzt, wie weit weg die Dinge im Weltall sind. Da braucht man mit großen Teleskopen. Aber jetzt deswegen fragt sich Fabian, ja, also wenn wir großes erdgroßes Teleskop simulieren können, um ein schwarzes Loch Millionen Lichtjahre weit weg zu sehen. Warum geht das nicht auch, um sich was anderes zu machen? Also er sagt, wäre es nicht theoretisch möglich, mit der gleichen Menge an Hardware auch Bilder von Planeten aufzunehmen, die sich zum Beispiel schon in unserem Sonnensystem befinden? Ich stelle es mir so vor, dass man so vielleicht wahnsinnig hochauflösende Bilder von Saturn oder Pluto herstellen könnte, ohne eine Sonde über Jahre zu den Planeten zu schicken.
Ja, okay. Warum das nicht geht, das hat oder es geht schon, aber warum wir es noch nicht jetzt in dem Sinn gemacht haben, liegt daran, dass Radioastronomen wahnsinnig sind. Wir sind alle crazy. Nein, es ist einfach, die Technologie ist crazy. Das Ding ist, dass du um diese Überlagerung der Bilder, um dieses Zusammenschalten von Teleskopen hinzukriegen, die Wellen so genau übereinander lagern musst, ja, dass das einfach, dass Lichtwellen, sichtbare Lichtwellen, da irgendwie noch zu klein sind, ja. Also es geht schon, aber es geht noch nicht über so mega Riesenentfernungen, ja.
Das Problem ist ja nicht, wie du gesagt hast, die Technik, sondern es geht um die Wellenlänge. Also Radiowellen sind langwellig und die Frequenz ist, groß oder klein? Die ist groß. Nee, sie ist klein. Es ist groß. Groß sagt man. Also wenn es langsam auf und ab geht, dann ist die Frequenz groß.
Was? Ja, andersrum.
Oder klein. Also eine Radiowelle schwingt langsam auf und ab. Ja, das heißt, da kann ich dann wirklich eben einen Rekorder quasi aufstellen, der sagt, okay, jetzt ist die Welle oben, jetzt ist die Welle unten, zum Zeitpunkt X ist die Welle wieder oben, zum Zeitpunkt Y wieder unten. Also ich kann jetzt wirklich genau die Welle mit Zeitstempel versehen aufzeichnen, irgendwo hinspeichern. Das mache ich auf allen anderen Radioteleskopen auch. Und dann tue ich die ganzen Daten zusammensammeln, spiele das alles auf einen Computer drauf und dann kann ich sie am Computer übereinander legen, weil ich eben die Radiowellen zeitmäßig so genau aufzeichnen kann. In der Praxis ist es viel komplizierter, als ich gerade gesagt habe, aber es geht. Lichtwellen, die gehen viel schneller auf und ab. Und so genau kann ich die nicht mit Zeitstempel aufzeichnen. Das heißt, bei Lichtwellen kann ich es nur live machen. Da muss ich wirklich das Licht durch ein Glasfaserkabel tun und dann eben von zwei Teleskopen, ein Kabel von einem Teleskop, ein Kabel vom anderen Teleskop, und dann kommt aus beiden Kabeln das Licht raus und dann muss ich die Kabellänge irgendwie so einstellen, dass die wirklich genau exakt gleich kommen, und dann kann ich es quasi live überlagern und dann geht das auch. Aber das geht halt aktuell nur, wenn die Teleskope halt vergleichsweise nahe beieinander stehen. Also die vielleicht irgendwie ein paar hundert Meter auseinander oder irgendwie sowas, was auch super ist. Aber ich kann jetzt nicht, so wie beim Event Horizon Verbund, eins in der Antarktis stehen haben und eins in Grönland.
Ja,
das geht nicht.
Naja, ist ja schon mit der Technik zu tun, ne? Weil wenn du die Informationen noch genauer, also noch zeitlich genauer auflösen könntest, wenn du eine höhere zeitliche Auflösung hättest in deinem Zeitstempel, wie du es genannt hast, ja, dann könnte man das schon machen. Ja. Mittlerweile schafft man das mit sichtbarem Licht schon, zum Beispiel am VLT, am Very Large Telescope. Genau. Das hat ja auch einen VLT-Eye-Modus, Interferenz-Modus, Interferometrie-Modus. Und da kriegt man zum Beispiel Dinge hin, wie sich andere Sterne anschauen, als mehr als nur einen Punkt. Ja.
Genau.
Das ist schon auch ziemlich cool.
Das ist extrem cool, aber das sind eben Teleskope, die nebeneinander stehen, vereinfacht gesagt, und wo das Licht eben live mit Glasfaserkabeln überlagert wird. Weil man es eben nicht in der Genauigkeit aufzeichnen kann, um das anderswo zu machen. Wenn wir das mal können, dann können wir im Prinzip das, was wir im Event Horizon Projekt gemacht haben, auch mit optischen Teleskopen machen.
Was dann noch dahinter steht, ich muss ja zugeben, also ich check's irgendwie einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht wirklich, wie das wirklich geht mit dieser Interferometrie. Das ist so krass. Also das ist irgendwie, ich verstehe halt auch Optik eigentlich nicht wirklich. Weil das ist so, wenn man sich das überlegt, wie das alles funktioniert und was das bedeutet. Und irgendwie, man muss sich da einfach, glaube ich, von der Notion lösen, dass man sich's wirklich vorstellen kann. Man kann es mathematisch verstehen, aber man kann es nicht quasi bildlich verstehen.
Ich weiß auch nicht, ob ich es verstehe. Ich habe mich selbst davon überzeugt, dass ich es verstehe, aber das muss nichts heißen. Ich habe auch anlässlich von dem Event Horizon Dings mal probiert, ob ich das verstehe und ob ich es erklären kann. Ich habe das Gefühl, ich kann mir es so gut vorstellen. Du kannst mir gleich sagen, ob das funktioniert oder ob es Quatsch ist. Also stell dir ein großes Teleskop vor mit dem großen Teleskopspiegel. Ja, und jetzt nehme ich eine Pistole und schieße ein Loch rein. Sollte man nicht machen, aber ich kann es machen, und dann ist ein Loch im Teleskop, aber das Teleskop wird weiter funktionieren, weil immer noch das Teleskop Licht sammeln kann und ich nur die Fläche, auf der es Licht sammeln kann, minimal verringert habe. Da, wo ich das Loch durchgeschossen habe, da kann ich kein Licht sammeln. Aber ansonsten kann ich immer noch Licht sammeln und die Beobachtungen machen, die ich machen will. Das funktioniert noch genauso, wenn da ein kleines Loch im Teleskop ist. Das funktioniert auch noch, wenn ein größeres Loch im Teleskop ist. Es funktioniert auch noch, wenn ein noch größeres Loch im Teleskop ist. Und im Grenzfall funktioniert das immer noch, wenn das Loch im Teleskop so groß ist, dass ich quasi zwei einzelne Teleskope nebeneinander habe. Da muss ich eben nur dafür schauen, dass eben jetzt die Informationen des Lichts gleichzeitig zu meinem Instrument kommen. Das tun sie, wenn der Spiegel kompakt ist und ein Loch hat, dann kommen die Informationen gleichzeitig zum Instrument. Wenn die Spiegeln getrennt sind, dann tun sie das nicht zwingend, dann muss ich dafür sorgen, aber dann kann ich die quasi beliebig weit auseinanderschieben. Ich verliere dadurch Lichtsammelfläche, das heißt, es sinkt meine, Sensitivität, ja. Also ich kann nicht mehr so schwache Objekte beobachten, aber es steigt meine Auflösung, ja, weil die Auflösung hängt vom der Größe des Teleskops, Spiegels ab, aber eben auch die Lichtsammelfähigkeit. Und in dem Fall tausche ich halt Lichtsammelfähigkeit für Auflösung, weil ich halt sehr große Löcher in das Teleskop mache. Und ja, beim Event Horizon Teleskop kann das Loch halt dann von der Antarktis bis nach Grönland reichen, weil ich dann eben immer noch die Daten überlagern kann. So habe ich mir das irgendwie probiert vorzustellen.
Tja, Ja, das ist eine gute, erste Näherung. Ja, das ist so wie, wenn man sich ein Atom vorstellt als Kügelchen, wo andere Kügelchen drumherum
fliegen. Ach, erst. Nein, aber natürlich kommt da noch.
Nein, weißt du, was die Sache ist? Nämlich, also, erstens, in deiner Analogie, ja, es ist keine schlechte Analogie, ja, aber, in deiner Analogie funktioniert das bei dem Spiegel mit Löchern deswegen, weil der Spiegel immer noch eine Spiegelform hat, ja. Der Spiegel hat immer noch die Form, mit der er das Licht quasi fokussieren kann. Aber wenn du jetzt die einzelnen Teleskope hast, hat jedes einzelne Teleskop so eine Form. Aber sie stehen alle zusammen, ja nicht mehr jetzt geografisch in der großen Teleskopschüsselform.
Ja, aber also, das ist nur eine Frage der Mathematik. Du musst einfach wahnsinnig viel Mathematik noch draufschmeißen auf das ganze
noch
Problem
dazu.
Natürlich.
Ja, du musst wahnsinnig viel Mathematik draufschmeißen und zwar auch mit Soft Landing möglicherweise. Ja. Also, die Sache ist auch die, dass zum Beispiel, wenn du in deinen Spiegel 1000 Löcher hineinschießt, und diese 1000 Löcher alle den gleichen Abstand voneinander haben. Also du schießt ein schönes, symmetrisches Lochmuster in deinen Spiegel. Dann nutzt dir das nichts oder nicht so viel für die Auflösung. Weil die zusammengeschalteten Teleskope, wenn die alle den gleichen oder einen sehr ähnlichen Abstand voneinander haben, dann haben die auch nur diese Auflösung. Dann beobachten die dir nur Dinge, die quasi eine ganz bestimmte Auflösungsinformation mit sich tragen, okay? Also du hast, wenn alle den gleichen Abstand haben, dann funktioniert das nicht. Damit das funktioniert, müssen die Löcher in deinem Teleskop so unterschiedlich wie möglich sein. Und nur dann geht's, ja? Also.
Natürlich ist es nicht einfach und natürlich, weder ich verstehe es noch du verstehst das im Detail, das tun die Leute,
niemand versteht es wirklich.
Eine Interferometrie ist genauso eine eigene Disziplin wie halt, keine Ahnung, Spektroskopie oder irgendwas anderes, da kannst ein Forschungsleben drauf verschwenden, um das zu verstehen und zu verbessern. Ich weiß, dass da absurde Mathematik notwendig ist, um das zu machen, und welche Computerprogramme noch und nöcher, also dass die Leute vom Event Horizon Teleskop, die haben sie da zu Tode programmiert und das alles gemacht, also das ist schon absurd viel Arbeit, aber ja, mir hat es zumindest geholfen, mir vorzustellen, dass ich ein Loch in ein Teleskop schieße, um zu verstehen, wie Interferometrie funktioniert.
Ja, und das jetzt mal, hallo Telegram-Gruppe, das mal in ChatGPT rein und fragt Freud, was er davon halten würde, ja, also.
Ja, vielleicht, ja, ich bin Theoretiker, vielleicht liegt es, ich habe eine Abneigung gegen Teleskope.
Von wegen versteckter Aggressionen, ja, es geht um, falls ihr jetzt keine Ahnung habt, wovon ich rede, also wie so oft. Nein, es geht darum, dass ChatGPT mir natürlich auf Anfrage einer netten Person in der Telegram-Gruppe unterstellt hat, dass meine Freude über die bananenförmigen Galaxien da vielleicht irgendwie versteckte Bedürfnisse und Wünsche.
Ja, aber die haben auch gefragt, wie würde Freud das interpretieren, und Freud hat ja, das war ja Pseudowissenschaft, was der Kerl sich ausgedacht hat, also das braucht man nicht weiter kommentieren.
War lustig.
Ja, also ich habe jetzt nicht vor, demnächst zur nächstgelegenen Sternwarte zu fahren und da Löcher reinzuschießen.
Just for the sake of the argument.
Ja. Also wenn irgendwo was passiert, ich was nicht. Ja, ich sag's gleich. Es gibt übrigens wirklich in Texas, das hat unser Freund und Kollege Michael Endl, der auch in Wien studiert hat und dann in Texas arbeitet, auch einem der größten Teleskope dort, dem McDonald Observatory. Klingt so, als wäre es erfunden, weil es gerade in Texas geht, aber die haben wirklich ein Loch im Teleskop, weil der einer reingeschossen hat.
Voll. Ich weiß, ich kenne jetzt auch die genauen Details der Geschichte nicht, aber.
Ja, ich glaube, der war einfach irgendwie ein bisschen daneben und ein bisschen irgendwie, weiß ich, was da war, irgendwie Streit oder sowas, aber dann, ja, in Texas schießt man halt dann gleich mal um sich, offensichtlich. Ja, und das Ding funktioniert immer noch sehr gut.
Ja. Naja, wer weiß, vielleicht machen wir das mal.
Ja, schon
mit der Urania.
Ja, geht, die schöne alten, die ich bin. Egal, nein, wir schießen keine Teleskope kaputt, das tun wir nicht. Wir beantworten lieber Fragen. Und zwar hat Monika uns eine Frage geschickt. Und auch da geht es um Asteroiden und ein bisschen um das, was wir ganz zu Beginn besprochen haben, als es um Didymos ging und Dimorphos. Sie hat eine Frage zu den Trojaner-Asteroiden. Die hatten wir vermutlich auch schon mal hier im Podcast, die Trojaner-Asteroiden. Das sind Asteroiden, die sich in den Lagrange-Punkten vom Planeten befinden. Und vor allem Jupiter hat sehr viele Trojaner. Einige tausend kennt man dort, einige zehntausend. Weiß gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist. Es sind auf jeden Fall sehr viele Asteroiden, die man dort kennt. Und es existieren noch viel mehr in den Lagrange-Punkten. Das heißt, es sind Asteroiden, die sich auf der Bahn des Jupiters bewegen, aber halt immer ein Stückchen vor Jupiter und ein Stückchen hinter Jupiter. Sind so große Asteroiden-Wolken. Wolken, die der da mit sich um die Sonne schleppt. Und Monika fragt, wäre es möglich, dass diese Trojaner einen Mond bilden? Weil die sind ja dort, weil sich da die Wechselwirkungen, die Kräfte von Sonne und Jupiter gerade ausgleichen. Drum können die sich da überhaupt halten in der Position. Und Monika stellt sich anscheinend vor, dass die sich irgendwie zu einem Mond zusammenballen können. Ist jetzt keine komplett blöde Vorstellung, auf die Idee kann man kommen, aber in echt tun die Asteroiden das nicht, weil die sich nicht alle exakt in diesem Punkt befinden. Ja, es ist nicht irgendwie so, dass da im Punkt L4, in diesem einen Lagrange-Punkt oder in L5, in dem anderen Lagrange-Punkt, dass sich da so ja tausende Asteroiden dicht an dicht quetschen, sondern die bewegen sich um diesen Punkt herum in einem Koordinatensystem, wo der Punkt um die Sonne kreist. Ansonsten haben die halt alle, wenn man es jetzt ganz normal in normalen heliozentrischen Koordinaten sich anschaut, also wo sich Objekte um die Sonne rundherum bewegen, dann bewegen die Asteroiden sich eben auch um die Sonne rundherum, mit Jupiter um die Sonne rundherum, aber eben auf leicht unterschiedlichen Bahnen. Also die haben alle leicht unterschiedliche Bahnen. Manche sind ein bisschen mehr geneigt, manche ein bisschen weniger geneigt, manche ein bisschen größer als die Bahn von Jupiter, manche ein bisschen kleiner als die Bahn von Jupiter, manche ein bisschen mehr kreisförmig, manche ein bisschen weniger kreisförmig. Und erst wenn man sich das Ganze in einem Koordinatensystem anschaut, wo quasi Sonne und Jupiter stillstehen, dann sieht man, dass die sich alle um diesen Lagrange-Punkt rundherum bewegen. Ja, die sind in einer so einer größeren Wolke, wenn man so will. Und es gibt auch welche, die können sich wirklich weit von dem Lagrange-Punkt entfernen. Es gibt sogar welche, die können einmal komplett rundherum gehen. Die können wirklich von Lagrange-Punkt L4 zu Lagrange-Punkt L5 und wieder zurückgehen. Das ist dann nicht langzeitstabil, aber sowas gibt's auch. Also die sind nicht alle auf einen Fleck. Das heißt, die Chance, dass die Trojaner sich irgendwie zusammenballen, ist genauso groß wie die Chance, dass andere Asteroiden sich zusammenballen. Und die ist relativ gering. Also es ist nicht damit zu rechnen, dass die Trojaner des Jupiters demnächst einen Mond bilden. Was lustig wäre, wenn es so ist, aber auch das tun sie nicht. Noch da werden wir mehr erfahren, weil auch da ist gerade eine Raumsonde unterwegs zu den Trojanern.
Noch eine ganz kleine Anmerkung zu dem Thema. Ich weiß jetzt, also für Mond gibt es keine proper Definition, aber müsste ein Mond nicht zumindest einen Planeten umkreisen und nicht irgendwie frei? Und dann würde dieser Mond oder dieses zusammengeballte Ding, würde den Lagrange-Punkt umkreisen und nicht den Planeten.
Ja, dieser Mond, da hast du vollkommen recht, das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe. So ein Trojaner-Mond, der wäre dann tatsächlich ein koorbitales Objekt, sagt man dann offiziell dazu.
Oder das wäre natürlich ein Problem für den Planeten. Plutos Rache.
Nein, es ist ein quasi Satellit, sagt man auch. Also die Erde hat sowas. Also das haben wir, weiß ich, ob wir es auch schon mal besprochen haben. Also es gibt immer wieder Asteroiden, die mal für einige Zeit, für ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte sogar, hier so vereinfacht gesagt eingefangen werden und dann eben sich um die Sonne bewegen, aber auf einer Bahn, die der Bahn der Erde recht ähnlich ist und dann eben auch genauso lang für eine Runde brauchen um die Sonne wie die Erde. Also in einer 1:1 Resonanz sind, sagt man, und das sind koorbitale Objekte. Und ja, da haben wir, ich schaue gerade, ob wir aktuelle denn haben. 2002 AA29 ist einer, der gerade aktuell ein koorbitales Objekt mit der Erde ist. Und Krytne gibt's auch noch. Der hat eine spannende Geschichte. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Sternengeschichte gemacht über Krytne. Aber der ist auch einer, ich weiß gerade nicht, wie viele koorbitale Objekte die Erde hat, aber das kommt öfter mal vor. So ein Trojaner-Mond wäre, dann hast du recht, auch ein koorbitales Objekt und kein
Mond. Also Mond wäre es nie.
Es kann sein, dass so ein koorbitales Objekt zu einem echten Mond wird. Das kann sein, wenn da irgendwelche dynamischen Prozesse stattfinden und die Umlaufbahn sich ein bisschen ändert, kann das schon passieren, dass dann so ein Asteroid eingefangen wird und ein echter Mond wird. Zumindest zeitweilig. Hat man auch schon gesehen, dass sowas passieren kann.
Ja.
So, und jetzt noch eine letzte Frage an dich als hier die Astronauten-Expertin.
Möchte gern, ja.
Ja. Ist eine interessante Frage. Hauke wollte das wissen. Ja, er wollte wissen, warum ist es im Weltraum notwendig, einen Raumanzug zu tragen? Natürlich liegt die Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt, aber das dürfte man doch bei einem Teilchen pro Kubikmeter kaum merken. Geht's nur um den Schutz vor kosmischer Strahlung, insbesondere vor jener der Sonne? Weil dann könnte ich auf der dunklen Seite des Mondes ja auch bequem in T-Shirts und Flipflops rumlaufen und Untersuchungen machen. Oder hat das was mit Druck zu tun? Also ich gehe davon aus, dass Hauke zumindest irgendwie eine Atemmaske akzeptiert. Ja, also das da irgendwie.
Aber Luft anhalten.
Und die Frage ist, wie ist das? Die Temperatur, ja, es ist kalt, aber Hauke hat insofern recht, ja, da ist nichts, wo du die Kälte spüren kannst, weil das ist ein Vakuum. Ja, also braucht man eigentlich sich vor der Kälte nicht schützen, also hat es mit dem Druck zu tun, fragt. Also Ruth, warum würdest du einen Raumanzug anziehen, wenn du im Weltall bist, oder sind doch T-Shirt und Flipflops besser?
Also Flipflops hat man ja gesehen, was mit den Beinchen passiert, wenn man irgendwie nicht aufpasst. Haut man sich schnell die Zehen an so einem Mond-Felsbrocken. Das ist eine Frage, die jetzt auch gar nicht so offensichtlich bescheuert ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingen mag. Weil, also es ist ja dann immer wieder so die Frage, was passiert, wenn ich zum Beispiel im Weltraum meinen Helm abnehme? Und man wird sich dann irgendwie denken, ha, ja, okay, ne, Druck ist dort nicht, ja, also im Weltraum, da gibt es so gut wie keinen Druck, weil da wo nichts ist, oder halt so gut wie nichts, ja, explodiert mir da doch gleich der Schädel. wahrscheinlich nicht einmal. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht genau, aber es ist irgendwie, also man würde, stimmt, die Temperatur jetzt nicht sofort spüren. Man würde nicht quasi sofort gefriergetrocknet werden, weil einfach Temperaturübertragung auch so funktioniert, dass Zeug quasi aneinander anstößt und wenn da nichts ist, dann lässt sich Temperatur auch sehr schlecht übertragen. Ja? Aber ja, der Druck auf jeden Fall, glaube ich, der fehlende Druck wäre, glaube ich, das dringendste gesundheitliche Problem.
Genau. Ja,
also doch Socken anziehen unter den Schlapfen.
Ja, der Druck ändert dann ja noch ganz viele andere Sachen. Also da Flüssigkeiten können ja auch nicht existieren. Und sind zwar innen drin flüssig, aber auch wir sind auch außen dran auch ein bisschen flüssig. Also die Augen. Also
schnell Augen zumachen, ja. Genau. Ja.
Und die Zunge kann dann wahrscheinlich den Mund wieder auch zulassen. Nase zumachen geht schwierig. Also ja, also man kriegt schon Probleme. Wahrscheinlich die Flipflops sind gar nicht mal so das große Problem. Vielleicht wäre es die Frage, wenn ich jetzt wirklich so einen Helm aufhab, ja, der irgendwie luftdicht abgeschlossen ist, keine Ahnung, wie einen dichten Kragen hab, wo einen Helm hab und dann habe ich irgendwie eine Sauerstoffflasche am Rücken. Wie lang komme ich dann durch, wenn ich quasi atmen kann und mein Kopf hier jetzt geschützt ist und ich ansonsten irgendwie, keine Ahnung, Badehose und Flipflops anhab?
Ja, also wie lang dauert es, bis dir quasi das Blut zum Kochen anfängt, weil der Druck so niedrig ist, dass keine Flüssigkeit in Flüssigkeitsform existieren kann? I don't know. What if?
Ja.
Ich schätz mal, es wäre zumindest nicht irgendwie instantan, sondern, keine Ahnung, ein paar Sekunden oder vielleicht sogar länger.
Ja.
Muss man mal jemanden fragen, der sich da wirklich auskennt.
Ja, Astronauten.
Anwärter. Ja. Möchte gern. Naja, das reicht offensichtlich nicht. Sucht's euch wen anderen.
Ja, also vielleicht weiß es ja jemand, der hier zuhört oder die hier zuhört, dann sagt uns gern Bescheid. Vermutlich steht es irgendwo im Internet, da steht eh alles drin, aber ja, genau. So weit habe ich jetzt nicht.
Oder fragt es einfach wieder ChatGPT und lasst euch genau. Beraten.
Ja. Ja, aber um Hauke jetzt mal, es hat tatsächlich vor allem mit dem Druck zu tun, auch mit der Temperatur, aber vor allem mit dem Druck zu tun. Mhm. Ja, aber ich meine, das ist natürlich etwas, was der Popkultur sehr, sehr populär ist. Darum heißt es auch Popkultur. Ich bin heute nicht so gut im Sprechen, aber es ist also eine klassische Szene, wie in allen diversen Science-Fiction-Filmen. Hast du dir mittlerweile schon For All Mankind angeschaut? Wahrscheinlich nicht, oder?
Na, weil das auf irgendeiner absurden, keine Ahnung,
was Plattform ist. Ach so, ja, Apple
ist keine,
TV ist
ja,
ja, nein, es ist, ja, schade, aber es ist extrem gut.
Ich weiß, alle sagen, ich soll mir das anschauen. Ja. In The Expanse kommt es auch vor. In The Expanse kommt auch so eine Szene vor, wo sie quasi durch den Weltraum fliegt und überlebt.
Hm. In der Szene, um die es jetzt geht, von For All Mankind, die ist fast so wie das, was Hauke gesagt hat. Da sind auch zwei Astronauten, also eine Astronautin und ein Astronaut auf dem Mond und irgendwas passiert da und der radioaktive Reaktor, aus dem die Mondstation die Energie bezieht, droht zu explodieren und irgendwer muss den ausschalten, aber das geht gerade nicht und damit sie da hinkommen, müssen sie 100 Meter oder irgendwas über die Mondoberfläche laufen, aber sie haben halt keinen Raumanzug und sie kriegen auch keinen Raumanzug, sie sitzen da irgendwo anders drin in unserem Kammerl in der Station und der einzige Weg zu dem Reaktor ist irgendwie raus und zurück und wieder rein. Und die tun sich dann so mit Gafferband im Wesentlichen irgendwie einwickeln ganz fest und halten dann die Luft an und probieren dann da irgendwie rüber zu sprinten, um den Reaktor abzuschalten. Und ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, weil sonst spoilere ich dir und den anderen Leuten, die sich das noch anschauen wollen. Aber ja, da, ich glaube, das ist wissenschaftlich halbwegs okay, was da gezeigt wird. Ich glaube, selbst in Star Trek kommt die mal vor, oder? Wo sie da ohne Raumanzug rumlaufen. Bin mir nicht ganz sicher.
Bestimmt. Naja. Man würde nicht sofort, aber zumindest sehr bald den Löffel abgeben.
Kann man als Auftrag an Evi geben für eine kommende Science Frames Folge. Sie soll bitte Sterben genau. Im Weltall irgendwie cinematografisch aufarbeiten.
Gute Idee.
Ja, nee, guter Plan, ja, werde ich mal sagen.
Auslagern, ja, passt schon. Apropos.
Ja, genau. Wir sind noch nicht bei Sterben im Weltall. Wir schauen uns was anderes an in dieser Folge Science Frames. Und zwar etwas, wo überhaupt kein Weltall drin vorkommt, was aber trotzdem cool ist. Und um was es geht, hören wir uns jetzt an. Herzlich willkommen bei den Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Welcher Film läuft heute?
Heute habe ich was Besonderes mitgebracht. Okay. Einen ganz großen Filmschatz. Und zwar wäre der nämlich ohne unsere Hörer und Hörerinnen nicht möglich gewesen, weil die mir den Film besorgt haben oder ich dank den Hörerinnen den Film bekommen habe. Du hattest ja vor kurzem, oder ich weiß nicht, ob es schon länger ist, hast du so einen Filmaufruf gemacht, ob jemand den Film Möbius hat, nachdem wir da so lange gesucht haben. Und da haben sich dann ganz viele gemeldet. Also ich war wirklich erstaunt und habe mich sehr gefreut, wie viele da sich gemeldet haben. Ich war ein bisschen überrascht, weil wir haben ja gesucht und haben den eigentlich nicht in guter Qualität und so gefunden. Also ist jetzt nicht so einer, den man leicht streamen kann. Ja, und dann haben wir so viele Zusendungen bekommen. Also ganz vielen Dank an Gerd, Martin, Felix, wen wir da alle gehabt haben. Ganz besonders an Andreas. Und ich glaube, bei dir hat sich auch noch einer gemeldet, der auch einen besonderen Link hatte, oder?
Ich habe auf meinem Twitter-Account eine Nachricht bekommen von VMtronic. Der hat uns einen Link auf YouTube geschickt. Also das ist ein Original des Films. Der ist ja im Original auf Spanisch. Und er hat dazu dann noch deutsche Untertiteln gemacht. Das heißt, man kann sich jetzt diesen Film auf YouTube im Original mit deutschen Untertiteln anschauen. Ganz vielen Dank.
Ja, und eben auch an Andreas, der sich direkt aus Argentinien bei uns gemeldet hat. Der Film ist ja aus Argentinien. Ich sage jetzt auch einmal den Titel, weil ich glaube, haben wir den schon genannt? Ich weiß gar nicht.
Möbius.
Ja, genau, Möbius. Eben ein argentinischer Film von 1996. Und ich finde ja, dass er schon ein kleines, ja, ich würde es fast Filmjuwel sagen, obwohl das so kitschig klingt, oder? Er ist ein besonderer Film, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich habe ihn früher auf der Uni einmal gesehen, aber mehr als dass es irgendwie um die U-Bahn geht, habe ich mich nicht mehr erinnern können.
Ja eben, ich habe den nämlich auch nur einmal gesehen, muss allerdings so Mitte der 2000er Jahre oder so gewesen sein und auch im Kino damals. Und ich weiß, dass ich damals ziemlich begeistert war. Also der hat mich schon sehr beeindruckt eben auch. Und ich bin aber seitdem nie wieder irgendwie auch nur in die Nähe von dem Film gekommen. Also ich habe ihn nie irgendwo im Fernsehen gesehen oder sonst irgendwo. Also keine Ahnung, also dürfte so ein bisschen ein Underground-Leben führen, was zum Filmtitel passt, also Film, weil es ja da um die U-Bahn geht. Vielleicht erzähle ich ganz kurz, worum es geht. Ja. Es ist ja ganz schnell erzählt und zwar, er spielt eben in Buenos Aires. Es ist ein bisschen ein fiktives Szenario, also weil es ist ein bisschen dystopisch, düster, dunkel und auf jeden Fall gibt es da ein riesiges U-Bahn-Netz und eine U-Bahn verschwindet, also die U-Bahn 86, mitsamt ihren Fahrgästen. Die ist plötzlich eben weg und gleichzeitig hast du eben auch so Signale, die verrückt spielen und keiner weiß eben auch, wo sich der Zug befindet und alles ist irgendwie blockiert und keiner weiß weiter und es ist halt irgendwie so ein riesiges U-Bahn-Netz, wo sich eben keiner auskennt. Also selbst die Ingenieure überblicken das alles nicht mehr. Und sie holen sich dann eben Hilfe von einem, interessanterweise von einem Mathematiker, also einem Topologen. Der schaut sich das dann eben an. Also der studiert dann eben auch die Pläne. Also verschwinden die Pläne. Und er kommt dann eben drauf, dass irgendwie so sein alter Professor von der Uni, dass der da irgendwie verwickelt ist und die Pläne hat. Schaut sich dann eben seine Arbeiten an und kommt dann eben auf die Theorie, dass so bestimmte Systeme, wenn die eine gewisse Komplexität erreichen, dass sie sich wie ein Möbiusband verhalten. Und der Zug jetzt dann eben in so einen Möbius-ähnlichen Band verschwunden ist und da jetzt irgendwie so unsichtbar in diesem Netzwerk ist. Also man hört ihn ja dann auch immer wieder, also dann man hat irgendwie so Signale und dann hat man so das Gefühl, als würde da jetzt irgendwie die U-Bahn vorbeifahren, irgendwie ganz nah, aber sie taucht ihm nie auf, also sieht sie irgendwie keiner. Und
aber dazu muss man wissen, wenn man verstehen will, warum das irgendwie besonders ist, was ein Möbius-Band ist, weil sonst versteht man nicht, was das bedeutet.
Genau, das ist nämlich ganz spannend, also das finde ich eben so toll, das ist das, was mich so fasziniert hat, weil eben ein Möbius-Band oder eine Möbius-Schleife, das gibt es ja in echt auch. Und zwar ist das jetzt eben eine Fläche, die eben nur eine Kante und eine Seite hat. Das heißt, sie ist eben nicht orientierbar. Das heißt, man weiß jetzt eben nicht, wo oben oder unten ist oder kann jetzt auch nicht zwischen innen und außen unterscheiden. Das heißt, wenn du auf so einem Möbiusband entlang gehst, also du fängst jetzt irgendwie auf einer Seite an und irgendwann, ohne dass du es merkst, bist du dann auf der anderen Seite eigentlich.
Nee, nicht auf der anderen Seite, weil es gibt keine andere Seite.
Ja, eben genau, aber du wechselst eigentlich so scheinbar irgendwie die Seite. Also man kann sich das so vorstellen, wenn du ein langes Band Papier zum Beispiel, so einen Streifen Papier hast und wenn du da die Enden zusammenklebst, so einem Ring, aber ein Ende vorher noch so 180 Grad drehst und das dann zusammenklebst, dann hast du eben so ein Möbiusband. Und angeblich ist diese U-Bahn jetzt auch so Möbiusbandmäßig irgendwie verschwunden quasi in eine andere Dimension und erzählt das dann natürlich dann auch eben den U-Bahn-Chef und dem Bürgermeister und so und natürlich glaubt ihm keiner. Und er macht dann aber alleine weiter und findet dann zum Schluss auch tatsächlich diese verschwundene U-Bahn. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, soll ich da weiter erzählen, was dann passiert, weil dann spoilere ich das Ende.
Vielleicht ja, lass das Ende übrig für die Leute.
Ja, okay, gut, das lasse ich übrig. Also auf jeden Fall ein sehr interessanter Film. Ich finde ihn auch deswegen so interessant und spannend, weil er nämlich jetzt keine klassische Produktion ist von irgendeiner Produktionsfirma, Filmfirma, sondern tatsächlich ist es eben von einer Filmhochschule produziert worden, und zwar von der Universidad del Cine in Buenos Aires. Und da hat der eine Professor oder Dozent, eben der Regisseur, der Gustavo R. Mosquera, hat da dann zusammen mit einer zweiten Professorin und den Studenten von seiner Abschlussklasse, also die da irgendwie so im letzten Jahr waren, so 45 Studenten, haben die dieses Projekt verwirklicht. Also er hat da irgendwie ziemlich lange an dem Drehbuch herumgearbeitet und hat das dann eben auch über die Uni finanzieren lassen und ja, und hat sich dann mit seinen 45 Studenten aufgemacht und haben da dann eben gecastet. Also viele waren auch dann, haben dort geschauspielert und haben das dann quasi gemeinschaftlich, dieses Projekt, umgesetzt. Und wenn man sich den Film anschaut, er ist halt in den 90ern, also von 1996, und man merkt das halt schon natürlich, aber das macht ihn, finde ich, auch wieder gut. Und ich finde aber extrem gut inszeniert, also so die Kamera, Lichtsetzung, auch die Farben, wie die gewählt sind, also eben auch so dieses Blaue und dann hast du aber auch wieder mal so hellere Farbflecken. Also ich finde das visuell sehr gut umgesetzt. Und er hat natürlich auch total niedrige Produktionskosten. Also irgendwie der Film hat irgendwie nur 250.000 US-Dollar gekostet. Also
in meiner Schulzeit haben wir auch einen Film gedreht und der hat, glaube ich, gar nichts gekostet.
Ja. Aber ich glaube, es ist jetzt dann auch nicht in den internationalen Filmfestspielen gelaufen, oder?
Ja, leider nicht. Nein, aber es war super. Es war eine Jerry Cotton-Verfilmung. 10 Minuten haben wir selbst gedreht. Ich habe das Drehbuch geschrieben.
Gibt es noch wo zu sehen?
Den gibt es noch wo zu sehen. Auf einer Videokassette habe ich ihn.
Okay,
ja, Jerry Cotton cool. Hat irgendwo einen Mord aufklären müssen und dann irgendwelche Vietnam-Veteranen kamen vor und irgendwie ein Tresor und irgendwie ein komischer Code und dann große Schießerei gab es auch. Eine Verfolgungsjagd mit Mopeds haben wir gemacht. War super.
Müssen wir mal einen Filmabend machen, ja,
für ja, der dort Hörerinnen treffen. Ich tauche nicht auf, ich bin wieder Hitchcock, ich tauche noch einmal ganz kurz auf, weil er erschossen wird, glaube ich.
Ah, okay. Ja, wir haben tatsächlich in der Schule auch mal einen Film gemacht, aber der ist nie fertig geworden. Ich habe den auch nie gesehen, ja. Aber war es nicht so erfolgreich, glaube ich, oder wie Möbius?
Nein. Das hat irgendwie, wir haben, glaube ich, das war Deutsch-Projektarbeit und wir haben eine gute Note bekommen.
Ah, na immerhin, ja. Ja, Möbius war nämlich tatsächlich auch erfolgreich. Also der ist dann auch auf einigen Filmfestivals gelaufen, hat auch einige Preise gewonnen. Unter anderem, ganz interessant, 1997 bei der Viennale hat er auch einen Preis gewonnen. Und ich habe dann übrigens, ganz interessant, weil ich habe sogar eine Verbindung zur Astronomie gefunden, ja, bei Möbius.
Ja, ich kenne sie, glaube ich, aber erzähl sie.
Du kennst sie, glaube ich. Du denkst jetzt sicher an Möbius, oder?
Also nein, an die denke ich auch, aber ich denke auch an was anderes. Aber erzähl.
Echt? Denkst du nicht an August Ferdinand Möbius?
Ja, den kenne ich schon, den Kerl, ja, aber...
Ja, eben, genau, weil der hat das ja mit dem Möbiusband ja quasi entdeckt, kann man entdeckt sagen?
Ja, ich glaube schon, es ist halt eine mathematische Struktur, aber ich meine, es gibt noch eben einen anderen Kerl, den Physiker aus Leipzig, der es unabhängig davon und vielleicht sogar davor entdeckt hat, der hieß, glaube ich, Listing.
Genau, der ist aber Göttinger gewesen, der Möbius war aus Leipzig, war Leipziger.
Möbius hat auch an der Uni Jena gearbeitet.
Ah ja, genau. Ja, was war nämlich eben ein deutscher Mathematiker und Astronom, das ist nämlich das, auf das ich hinaus wollte, dass er eben auch Astronom war. Hat auch recht viel in der Astronomie gemacht, obwohl er eigentlich hat Rechtswissenschaften begonnen zu studieren und dann hat er auf Mathematik gewechselt und hat dann irgendwie so seine Dissertation oder sowas über Berechnungsmethoden für Bedeckungen von Fixsternen durch Planeten gemacht.
Ja, es gibt noch eine viel direktere Verbindung.
Ich habe noch eine zweite Auflage.
Ach so, bitte, ja.
Oder willst du sie sagen? Vielleicht ist es die gleiche.
Erzähl du mal deine zweite Verbindung.
Die zweite Verbindung ist, dass nämlich der Film auf einer Kurzgeschichte basiert mit dem Titel A Subway Called Möbius. Die ist aus dem Jahr 1950 und die ist geschrieben von Armin Josef Deutsch. Kennst du den?
Ja, das ist ein Astronom und das war das, was ich gewusst habe, weil ich mir natürlich nicht die Filme angeschaut habe, sondern die Geschichten und die Bücher dazu. Und ich habe mir diese Geschichte, Subway Named Möbius, angeschaut. Die gibt's auch online zum Lesen, wer sie möchte. Ist gar nicht mal so lang, ist eine Kurzgeschichte. Ist frei verfügbar online, kann man sich anschauen. Und da habe ich dann geschaut, was das für eine Geschichte ist. Und dann habe ich geschaut, wer es geschrieben hat. Und dann habe ich gesehen, das ist ein Astronom.
Ja.
Ein amerikanischer.
Genau so ist es mir auch gegangen. Ne? Cool, du musst mir den Link schicken und musst generell den Link teilen zu der Geschichte, ja, weil die möchte ich nämlich auch lesen.
Dann habe ich noch was für dich.
Noch was?
Ja, erstens mal, wenn man nach Buenos Aires fährt, zur U-Bahn-Station San José, gibt es dort große Wandmalereien mit Bildern aus dem Film. Das ist aber nur so nebenbei. Und dann ist Möbius aus Argentinien nicht der erste Möbius-Film.
Ja, das habe ich auch noch auf Lager gehabt, aber dann erzähl du.
Ja, nein, das ist mir nur aufgefallen, weil ich auch gesucht habe nach diesen Möbius, und zwar ist es ein deutscher Film. Du hast ja in deinem anderen Podcast über deutsche Science-Fiction gesprochen und dass es sie eigentlich gar nicht gibt, aber das ist ein deutscher Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1992 vom Regisseur Matti Geschonek. Mhm. Das war sein erster Film, glaube ich, und ansonsten hat er hauptsächlich so, ja, Krimis gemacht. Tatort, Polizeiruf, sehe ich hier gerade.
Die gleiche Karriere wie der Peter hingelegt, oder?
Ja, Peter, dein Gesprächspartner aus dem anderen Podcast, der Drehbuchautor, genau. Ja. Aber die haben das auch verfilmt und habe ich auch nicht gewusst, und interessant, so Dieter Krebs spielt da eine Hauptrolle.
Ja, aber dafür habe ich von dem Film überhaupt noch nichts gehört. Also ich bin erst jetzt nämlich, wie ich für die Aufnahme hier recherchiert habe, bin ich nämlich darauf gestoßen, dass es einen deutschen Film auch gibt, der Möbius ist und auch den gleichen Inhalt hat. Also es geht auch um das Gleiche, dass da verschwindet dann in Berlin eine U-Bahn oder
irgendwie so. Ja, es ist die gleiche Verfilmung der Kurzgeschichte. Also die haben halt auch die Kurzgeschichte. Die spielt dann in New York, glaube ich, ursprünglich. Also die haben halt dann, die Argentinier haben es in Argentinien gemacht und die Deutschen in Deutschland.
Okay, gut. Das heißt, Möbius-Band-Style-mäßig wiederholen wir uns jetzt auch und machen einen neuen Aufruf. Ja. Wir suchen den Film Möbius.
Von 1992 von Matti Geschonek, ja. Also wie gesagt, schaut euch den Film gerne an und bastelt auch gerne selbst Möbius-Bänder. Das ist ganz leicht zu basteln. Das glaubt man nicht. Man nimmt auf ein Stück Papier, dreht es einmal um und pickt die Enden zusammen, und dann kann man einen Stift nehmen und probieren, nur eine Seite von dem Papierstreifen anzumalen, und wird sehen, dass man scheitert, weil der Papierstreifen nur eine Seite hat.
Ja, das geht nämlich nicht.
Und dann kann man auch probieren, was passiert, wenn man das Möbiusband da längs nach auseinanderschneidet. Ist auch ganz lustig. Ja. Und man kann es auch zweimal drehen, das Band, und zusammenkleben und dann auseinanderschneiden. Das sind lauter lustige Sachen mit dem Möbius-Ding. Kann man sich wunderbar beschäftigen damit.
Genau.
Ja, die Mathematik ist wunderbar, auch in argentinischen Kunstfilmen.
Ich fand es halt wirklich toll, dass es eben so ein Studentenabschlusswerk ist, aber eben so eine gute Umsetzung auch von einem mathematischen Konzept. Also das hat mir auch so gut gefallen, dass sie das quasi so in dieses U-Bahn-Netz übertragen haben. Finde ich eine ganz gute Idee. Hat mir gut gefallen.
Ja, wie gesagt, ich bin schon gespannt, was die Hörerschaft sagt, wenn sie sich den Film anschaut und wenn sie ihre Möbius-Bänder basteln. Und vor allem bin ich gespannt, was in der nächsten Folge passieren wird, weil die nächste Folge ist ja außerdem eine besondere Folge. Da passieren lauter besondere Sachen.
Ja, dann sage ich jetzt gar nichts, oder?
Ja, bevor genau. Ich
spoilere.
Nein, da wird nicht gespoilert. Bis zum nächsten Mal, und dann hören wir uns alle wieder, und bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Rot, was ist groß, weiß, nicht orientierbar und schwimmt im Meer?
Möbius-Ding. Oh, ja. Ich bin so gut.
Naja, jetzt nach der ja, Rubrik ist okay. Die Frage leicht zu beantworten.
War naheliegend, okay.
Ja. Ja, einer der schönen Mathematikwitze, die es gibt, die man gut finden kann, aber nur lustig, wenn man zumindest einen Hang zur Mathematik hat, sonst denkt man sich, na bitte was. Aber so ist es bei allen Mathematikwitzen. Wir könnten ja nochmal Mathematikwitze erzählen. Haben wir viel zu selten gemacht in dieser Podcast-Reihe.
Ja, weiter zu den Ankündigungen.
Das ist keine Mathematikwitz erzählen. Du hast sogar mal, das weiß ich noch, du hast einen Mathematikwitz auf deinem Anrufbeantworter gehabt. Ich habe dir mal einen Anrufbeantworter geschenkt.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte mal einen Anrufbeantworter.
Ich weiß nicht, weiß die Jugend heute, was ein Anrufbeantworter ist? Ja. So die Mailbox, die hat man quasi, die Mailbox am Telefon. Heißt das Mailbox am Telefon, wo man anruft? Ich glaube, benutzt das halt
noch wieder. Sprachbox heißt das. Ja.
Benutzt es halt noch wie irgendwie, wenn irgendwo, also das, wo man anruft, und dann hebt keiner ab und dann sagt man, ja, hinterlassen Sie eine Nachricht, piep, und dann hinterlässt man eine Nachricht. Ja,
das war früher eine Maschine.
Genau, die hat man ans Telefon anstecken müssen. Ja, und so eine hatte ich mal, und ich habe sie, glaube ich, nicht gebraucht, und ich habe sie dir gegeben, und du hast sie benutzt, und du hast einen Text auf diesen Anrufbeantworter gesprochen, der ein mathematischer Witz war.
Na, um Gottes Willen.
Weißt du das noch?
Nein, keinerlei Erinnerung.
Wenn man Ruth angerufen hat und Ruth war nicht zu Hause, dann kam Ruths aufgezeichnete Stimme und hat gesagt, die Nummer, die Sie gewählt haben, ist imaginär. Bitte drehen Sie Ihr Telefon um 90 Grad und probieren Sie es noch einmal.
Oh, es tut so weh.
Ja, okay. Das hast du gemacht, weißt du, das ja genau.
Ich hab keine Erinnerung dran, aber das muss schon sehr lang her sein, weil das, also... Ich habe ja dann auch lange Zeit gar kein Telefon gehabt.
Hey, aber da hattest du noch eins. Ne? Ja. Ja, weil du auch kein Handy hattest, darum hast du wahrscheinlich noch ein normales Telefon mit Anrufbeantworter gehabt.
Stimmt. Boah, Sachen gibt's.
Ja.
Wo ist der jetzt?
Ja, ich habe keine Ahnung, was du mit deinem Zeug machst.
Ach Gott, manchmal wünsche ich mir, ich hätte ein besseres Gedächtnis, aber ja.
Ja, aber Möbius, erinnerst du dich da noch dran?
Wie, was genau jetzt?
Den haben wir auf der Sternwarte auch immer mal gemeinsam gesehen.
Ach so.
Den Film.
Ja, ich erinnere mich dran, aber nur sehr, sehr rudimentär. Ich kann mich dran erinnern, dass ich mir gedacht habe, dass er cool war. das ist quasi das Einzige, woran ich mich erinnern kann.
Ja, ich kann mich, glaube ich, auch ungefähr an das Gleiche erinnern wie du, bevor ich den Film mit Evi dann nochmal gemeinsam geschaut habe. Er war schon cool, er war schon, wie gesagt, auch sehr 90er, also man merkt schon, wie alt er ist. Aber ich habe tatsächlich erstaunlich wenig gewusst. Ich habe mir an fast nichts mehr von den Filmen, also ich habe... war quasi alles neu für mich. Er war wirklich, ich kann ihn empfehlen, das Ende, ja, es ist ein bisschen, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Mathematik 1:1 quasi so in die reale Welt übertragen will, weil das ist halt, Mathematik ist halt per se etwas, was eigentlich nichts mit der realen Welt zu tun hat. Es ist eh überraschend genug, dass sie so gut für die reale Welt funktioniert, aber eigentlich ist die Mathematik ja nichts, was die echte Welt erforscht, sondern die erforscht sich quasi selber.
Die haben wir uns nur ausgedacht, ja.
Ja, da geht's nur darum, dass halt irgendwie, du sagst, wir haben diese und jene logischen Objekte und dann schaut die Mathematik, wie die zusammenhängen und wie die Beziehungen zwischen Dingen sind. Ob die was bedeuten in echt oder nicht, ist der Mathematik vollkommen Schnurz. Also das spielt überhaupt keine Rolle. Und dann ist es schon überraschend, dass du damit so gut die reale Welt beschreiben kannst, aber es ist immer ein bisschen kritisch in der Science Fiction. Also Mathematik, Science Fiction kann wahnsinnig cool sein, aber halt auch sehr, sehr schwierig, weil halt du dir nicht genau erklären kannst, vorstellen kannst, wie das funktionieren soll. Also wenn, gut, kannst du ja, ich weiß auch nicht, wie man ein Raumschiff mit Warpantrieb baut, das über Licht schnell fliegt, aber das kann man sich quasi, das kann man akzeptieren. Also Raumschiff und das fliegt schon als Licht, fertig. Wie es macht, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt hier mir vorstellen soll, dass da eine U-Bahn in einer Möbiusschleife fährt, dann ist es eine coole mathematische Idee und ich kann das mathematisch auch beschreiben, aber es ist da setzt bei mir nicht so einfach dieses Suspension of Disbelief ein, wie bei Physik Science Fiction.
Ja, weil es eben ja weniger real irgendwie auch ist, weil die Mathematik, ja, das verstehe ich ja. Meine ärgste Erfahrung zum Thema Möbius war in meiner letzten Strickphase, habe ich angefangen mit Möbius-Stricken, Möbius-Knitting.
Bist nicht fertig geworden.
doch. Ich habe, oh, das heißt, sollte ich vielleicht wieder machen, als Side-Business. Ja. Ich habe so zum Beispiel so Handy-Covers gestrickt, die Möbius, also in dem Fall dreidimensional, also diese kleinen Flaschen waren. Ja. Man kann tatsächlich diese Objekte stricken. Und das ist so krass, dass da gibt's eine Webseite, topologisches Stricken. Und da kann man alle möglichen Formen und Dings halt, was sie sich anschauen. Und das sind so die Muster drinnen, wie man das macht, oder Musteranleitungen, wie man das macht. Und es ist so arg, was das mit deinem Hirn macht. Du strickst dieses Ding und du weißt, wie das funktioniert quasi. Also Stricken ist ja sowieso die ärgste irgendwie topologisch komplexe Geschichte eigentlich. Ja, Stricken ist total mathematisch. Naja, auf jeden Fall, du strickst das und du machst diese Form quasi selber. Du siehst, wie sie unter deinen Händen entsteht und irgendwie checkst du es aber trotzdem nicht. Das ist nämlich so, what the fuck? Wie geht das? Das gibt's doch nicht. Ja. Naja, und dann habe ich ein paar so Handycovers für Freunde gestrickt, wo man halt das Handy dann in diese Möbius-Form hineinstecken kann. Es wird dann auf der anderen Seite auch irgendwie wieder rauskommen und so weiter, wenn man es genau nimmt. Aber naja, wie auch immer. Ich verliere mich in Details.
Ja, aber ist doch cool, er macht das wieder.
Schaut euch das an, das ist cool.
Ja, schickt mir dann auch nochmal den Link zu der Seite natürlich in die Shownotes. Aber es klingt auf jeden Fall spannend. Also das können wir hier für unser Merchandise nehmen. Ja, also Bestellungen an uns und Ruth strickt es dann alles, oder?
Ja, im nächsten Leben. Ja.
Nein, keine Bestellungen. Also das war jetzt nicht ernst gemeint, weil ich weiß nicht, ob Ruth eine Karriere als Strickerin da jetzt noch irgendwie anstrebt. Aber
das ja. Kommt drauf an, was ihr zahlt.
Oder so, ja. Also bitte Angebote und Bestellungen an uns schicken. Dann entscheidet Ruth, welches Angebot sie annimmt. Aber ja, ich meine, meine Strickkunst ist nie über den Standard hinausgegangen. Ich glaube, das komplexeste Objekt, das ich gestrickt habe, waren Socken. Aber die haben dafür halbwegs funktioniert. Aber ja, waren mathematisch eher uninteressant.
Ja, zum Beispiel ein Schal kann man ziemlich cool machen, so einen Möbius-Schal, also so ein Schlauch, ne? So wie das, genauso wie das Möbius-Band eigentlich, aber halt nur so als Torus. Und dann ist der Schlauch halt quasi so verdreht und Ding und ja. Das wäre ein guter Auftrag. Also, just saying, ja.
Ja, dann bestimmt. Vielleicht hat ja unsere Hörerschaft auch Erfahrung. Ich weiß, dass zumindest von einer Person in der Hörerschaft, dass sie häkelt und gut häkelt. Vielleicht,
stimmt, ja.
Vielleicht hat die auch schon mal irgendwie, keine Ahnung, den Tesserakt gehäkelt oder sowas. Keine Ahnung, weiß man ja nicht, was alles geht. Mathematik ist spannend, vor allem, wenn man es dann doch aus der Abstraktion probiert, in die Realität zu übertragen. dann kommt es aber spannend raus. Ich überlege gerade, wie ich noch andere Mathematik-Science-Fiction quasi kenne in der Form, aber Bücher kenne ich ein paar. Aber Film fällt mir spontan nicht sein. Da werde ich auch Evi fragen. Die weiß da sicherlich noch was. Gut, wenn du nichts mehr stricken willst, Ruth, dann müssen wir uns den Veranstaltungen widmen.
Wenn man nur noch als Nachtrag, wenn man Klein Bottles Knitting in Google eingibt, kriegt man ganz viele gute Bilder. Als Hauben, ah, na schau, wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Als Haube, natürlich. In groß, als Haube, so mit Henkel obendran. Das schaut richtig bescheuert aus, ja.
Ja, eh, schaut cool aus. Will ich sofort aufsetzen.
Ah, na gut, ja, Ankündigungen.
Ja. Ankündigungen. Das, was hier jetzt veröffentlicht wird, hören die Leute frühestens am 12. März. Also was tust du ab 12. März?
Da ist schon einiges auch wieder vorbei. Am 12. Da bin ich in Graz in einer Schule. Nein, noch nicht. Noch nicht. Da bin ich noch in Wien und fahre gerade nach Graz.
Okay, dann kann man dich im Zug treffen.
Ja, genau.
Speisebank.
irgendwann im Laufe des 12. Jo, also Schule, das brauche ich euch nicht ankündigen, weil da könnt ihr ja nicht hinkommen. Das ist ja nichts für euch. Aber was gibt's anzukündigen? Naja, das nächste ist eh schon große Feier in Herten zur Folge 100, die ja die Folge 101 ist, ja.
Dann habe ich dazwischen noch ein paar Sachen, bevor Herten ist, denn ich bin zumindest noch mit den Science Busters am 15. und 16. März in Wien mit unserer aktuellen Show. Am 17. März, wenn danach man möchte, da kann man nach Furt bei Göttweg kommen. Da ist der Saisonauftakt des USV Furt, des Fußballvereins, der von den Science Busters gesponsert wird, der diese wunderbaren schönen rosa Dressen hat und wo, glaube ich, beim ersten Saisonspiel auch wir Science Busters die Patronanz für das Spiel übernehmen. Das heißt, da darf ich, glaube ich, den Anstoß machen oder irgendwie sowas oder irgendwie gegen den Ball kicken. Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber irgendwas wird passieren. Also wenn ihr in der Gegend seid, schaut da vorbei, ist sicher auch nett. Und dann hast du recht, kommt Herten, dann kommt unsere Live-Show zur Folge 100, die, ich sag das vielleicht auch nochmal sicher, habe dazu, die nicht als Podcast erscheinen wird. Also das, was wir live auf der Bühne tun, kann man sich live auf der Bühne anschauen oder von der Bühne aus. Also nicht, wir sind auf der Bühne, ihr seid unten, also nicht, dass da irgendwie durcheinander geht irgendwie.
Nur, also, dass wir mal die Hierarchien klargestellt ja, genau. haben, ja?
Ja. Es ist auch blöd, sonst sitzen irgendwie wir zu zweit in einem Raum für 300 und 300 müssen sich auf der Bühne quetschen. Das macht ja auch keinen Sinn. Aber das, was in dieser Live-Show passiert, das kann man vor Ort in Herten sehen am 24. März und wer sonst nicht live dabei ist, ergänzt, ja. hat Pech gehabt, ist schon ausverkauft, aber was nicht heißt, dass ihr nicht trotzdem was zu hören kriegt zur Folge 100. Es wird auch natürlich eine Folge 100 geben hier im Podcast und auch das wird eine spezielle Folge sein. Auch da wird es Dinge geben, die es sonst nicht gibt und es wird natürlich schon auch das eine oder andere, was live in Herten in der Show passiert ist, den Weg in den Podcast finden. Das kann man auch schon
bestimmt,
sagen. Das wird auch passieren. Ja. Es ist schon so, dass das, was in Herten passiert, das ist schon etwas, ist was Besonderes und wir machen es extra für live und der Podcast ist auch was Besonderes und der ist extra für Podcast. So.
Ja, and what happens in Herten stays in Herten.
Genau. Ja, ich mache dann noch Sternengeschichten live in Herten, was aber auch schon ausverkauft ist. Und wenn ich dann zurückkomme, fahre ich am 3. April mit den Science Busters nach Innsbruck, am 5. April nach Dornbirn und am 6. April in Ebersberg. Das ist irgendwo in der Nähe von München, treten wir auf. Ja, und restliche Termine wie immer dann in kommenden Folgen, beziehungsweise schaut halt auf die Homepage der Science Busters. Da findet ihr auch alle Sachen, wo wir auftreten.
Ja, und einen kleinen Nachtrag gibt's noch zum Thema Herten.
Ja.
Ich habe mich ja breitschlagen lassen, das Planetarium mitzunehmen.
Ja.
Und kann jetzt offiziell verlautbaren, dass es auch ein paar Planetariumsvorstellungen, nämlich zwischen unseren beiden Shows geben wird.
Ja.
Also
öffentlich zugänglich.
Montag, Dienstag, Mittwoch wahrscheinlich. Es ist, wir haben es noch nicht ganz jetzt, also wir haben es so mehr oder weniger geklärt, was passieren wird. Aber es wird auf jeden Fall, bis ihr das hier hört, wird es irgendwo einen Link geben, wo man sich da irgendwie anmelden kann. Also wenn ihr in der Gegend Herten seid und gern mal das Planetarium sehen würdet, dann schaut euch das an und bucht ein Ticket.
Ja, ich kann es nur empfehlen. Ich war schon mal drin und ich wurde auch wieder rausgelassen, also es ist nicht gefährlich, man kann und man lernt was dazwischen. Ja, dann waren das die Ankündigungen.
So ist es. Dann bleibt uns, jetzt bist du weg.
Nein, ich bin da. Ich warte nur, weil du jetzt dran bist, um den Dank auszusprechen.
Du warst gerade so ganz still. Da haben wir gedacht, da passt irgendwas nicht. Ja, genau. Dann bleibt uns natürlich nur, wie immer, zum Schluss noch den Dank an euch auszusprechen. Den Dank für eure Unterstützung, die vielerlei Formen annehmen kann. Wir bedanken uns für jegliche Art von Unterstützung. Natürlich für Kommentare, für Empfehlungen, für Sterne, wo auch immer man Sterne verleihen kann. Aber eben auch ganz besonders für eure finanzielle Unterstützung. Und seit dem letzten Mal haben uns über PayPal einige Leute unterstützt. Und zwar danke Guido, danke Thomas, Miriam, Joachim, Anja, Matthias und Ruth.
Ganz
hallo Ruth,
Dank.
Danke Ruth. Und dann gibt's natürlich auch noch die Möglichkeit, diese Spenden-Abos abzuschließen. Das geht auf Steady und Patreon und da müsst ihr euch dann nicht mehr um die regelmäßige monatliche Zahlung kümmern, die ihr ja natürlich vorhabt, sondern das passiert dann automatisch. Und seit dem letzten Mal haben auch wieder ein paar Leute so ein Abo abgeschlossen. Ganz herzlichen Dank an Thomas, an Christoph und Urs.
Vielen, vielen Dank. Und auch danke übrigens an Jörg, der hat uns ja Geschenke geschickt. Jörg hat uns schön designte Schlüsselanhänger, Armbänder und ähnliche Sachen geschickt, in die so das Universums-Logo so eingebrannt ist. Also ich weiß nicht, wie die Technik genau heißt, aber die sind sehr schön, die Dinger, hat er uns geschickt. Vielen Dank, Jörg, dafür. Also das, wenn ihr uns Sachspenden zukommen lassen wollten, wir nehmen alles. Also
wir nehmen alles, ja. Ganz herzlichen Dank. Ja.
Ein riesenfetter Rabe vor meinem Fenster gelandet. Ich weiß nicht, ob er eine Nachricht bringt, ob ich jetzt irgendwie gleich weg muss oder sowas. Keine Ahnung.
Oh je.
Ja, wirklich, das weiß ich nicht so. Das ist ein richtig großes Teil war das. Ui. Ich hoffe, der fliegt wieder weg. Ein bisschen gruselig. So.
Hat er einen Zettel im Schnabel, oder?
So genau kann ich es gerade nicht sehen hier, aber ja. Auf jeden Fall ist es ja jetzt eh schon vorbei, also ich kann gleich schauen, was der Rabe von mir will, denn bedankt haben wir uns. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, macht das bitte gerne unter hello@dasuniversum.at. Wenn ihr uns Fragen stellen wollt, macht das unter fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr uns persönlich was sagen wollt, dann kommt nach Herten und sagt, schönen guten Tag, Ruth und Florian, dann antworten wir auch drauf. All das ist möglich und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal zur Folge 100.
Yay, macht's gut.
Bis dann, tschüss.